Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Ignaz Rehbergs ökologisch nachhaltige Eltern hatten ihm die Kindheit gründlich versaut. Sein Vater war Schreinermeister und seine Mutter Tischlerin gewesen und, Zitat, Plastikscheiße kam ihnen nicht ins Haus. Während andere Kinder sich im Freibad aufblasbare Bälle zuwarfen, schoben Ignaz und seine Schwester einen kleinen unbehandelten Holzscheit auf dem Wasser hin und her. Und während andere Kinder im Badesee auf ihrer Luftmatratze chillten, trieben Ignaz und seine Schwester auf einer Euronorm-Palette dahin. Und während andere Kinder Kaugummi kauten, waren Ignaz und seine Schwester dabei, ovale Holzperlen rundzulutschen. Ganz selten kam es zu seltenen Synergien, denn nachdem andere Kinder mit Lego Häuser gebaut hatten, durften Ignaz und seine Schwester kommen und mit ihren von ihren Eltern gesammelten Eisstielen den Lattenzaun drumherum bauen. Eine seiner ersten erotischen Eingebungen hatte Ignaz mit 11, als er in der Nachttischschublade seiner Mutter viele verschieden lange und verschieden dicke, handgedrechselte, hochglanzpolierte Stuhlbeine fand. Da kam zum ersten Mal seine sexuelle Fantasie in Schwung. Und doch war alles anders als gedacht, denn zwei Wochen später musste seinem Vater in mehreren Operationen stationär ein kapitaler Splitter aus dem Enddarm entfernt werden. Dessen Verdauung kam danach nie wieder so richtig in Schuss und so wurde er depressiv und er hängte sich schlappe 12 Jahre später mit einem an den Dachbalken geschraubten, unbespannten Tennisschläger. Auf seiner Beerdigung lief ich und mein Holz. Aber zurück zu Ignazens Kindheit. Einer der bittersten Momente war mit Abstand sein 7. Geburtstag. Als alle seine Freunde eingeladen waren und die seiner Schwester und sie gemeinsam in den Garten hinaustraten, um Ignazens Geschenk zu bewundern und gefälligst auch zu bespielen. Da stand sie da. Eine Hüpfburg aus Holz. Ignaz Rehberg erinnert sich bis heute an keinen traurigeren Nachmittag in seinem Leben.
Hi, herzlich willkommen
bei
Fest und Flauschig am 11. Juni 2017. Herzlich willkommen zu einer denkwürdigen Sendung am Sonntagnachmittag bei Spotify. Es ist, glaube ich, heute unsere 48. Sendung schon. Unsere 48. Sendung.
Wahnsinn.
Und ich begrüße dich recht herzlich an meiner Seite. Schön, dass du da bist.
Ich möchte dich auch ganz herzlich begrüßen und ganz kurz mal richtig in so einen Fladenbrotmantel einwickeln. Du klingst schon wieder ganz schön müde, mein Freund.
Ja, ich gehe mit riesen Schritten. Kantapa, Kantapa, wieder dicke, fette Pfannekuchen. Dicke, fette Pfannekuchen, bleibst dann, ich will die Frieden. Gehe ich mit auf die Sommerpause zu mit großen Schritten. Und ich hatte vor wenigen Tagen die letzte Aufzeichnung in unserem Studio in diesem Sommer. Und dann machen wir jetzt, bauen wir alles ab und dann geht's im Herbst erst wieder weiter. Entsprechend durchgebumst bin ich. Vor mir liegen ein paar Partytage tatsächlich. Erstmal wird, glaube ich, morgen oder übermorgen auch noch die letzte Sendung zu Zirkus Halligalli aufgezeichnet in Berlin. Da werde ich auch, glaube ich, vorbeifahren und mal zumindest Hallo sagen oder irgendwie mal bei der Feierlichkeit ein Prosecco nehmen. Bist du auch da eigentlich?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin noch in Hamburg. Ich bin hier gerade in Hamburg. Ich besitze gerade im Hotel. Aber er reicht ja, wenn einer von uns beiden da ist.
Ja, ich sag von dir ganz lieb Hallo. Und ich möchte ganz kurz sagen, das Thema, damit wir das heute nicht in Vergessenheit geraten. Das Thema dieser Sendung lautet Clickbait. Fest und flauschig die Clickbait-Ausgabe. Clickbait, das muss man vielleicht für die ganzen Laien da draußen erklären. Das sind, Clickbaiting ist quasi auf der Jagd nach möglichst vielen Klicks durch reißerische Überschriften, durch sinnlos zusammenkomponierte Texte, wo es gar nicht mehr auf Inhalt geht, sondern nur darum, dass Leute den Artikel möglichst klicken. Oder eine Klickstrecke. Einfach mal eine Klickstrecke, wo die schönsten Bilder von Olli Schulz. Und jeder Klick ist ein Klick mehr auf der Seite von Spotify, beziehungsweise dann eben von Bild.de, Spiegel Online, Focus Online.
Und dafür kriegen die dann mehr Geld, oder?
Da gibt's dann mehr Werbegeld, wenn man keinen Adblocker hat, der das dann verhindert, dass das Geld an die geht. Und ich muss sagen, da würde ich gerne auch mit einsteigen. Ich möchte jetzt nicht in so einen Modus kommen, dass ich jetzt anfange, über mich, über die Presse zu beschweren. Aber es ist wirklich schrecklich, was letzte Woche passiert ist an unserer Sendung. Ja.
Ja, eine Frage trotzdem vorher noch, weil sonst fällt das wieder weg. Diese Werbefirmen, die sich im Internet positionieren und da vor diesen ganzen YouTube-Spots und so Werbung machen, raffen die eigentlich nicht, dass keiner Werbung im Internet mag? Das quittet auch sofort. Wer hält denn die Werbung länger als 5 Sekunden drauf? Ich glaube, dass das irgendwann zurückgeht. Irgendwann merken die ganzen Werbefirmen, dass das Schwachsinn ist, im Internet Werbung zu machen, weil alle hassen das. Alle wollen sofort, die sind doch so ungeduldig im Internet. Ich finde, Werbung im Internet ist noch unsympathischer als im Fernsehen. Das ist nicht genau so.
Ich sehe das genauso. Werbung allgemein ist unsympathisch zum Angucken. Ich finde es sympathisch, wenn man Werbung macht und sich dazu bereit erklärt und dann einfach ganz viel Kohle einstreicht. Das ist natürlich schön für denjenigen, der dann wirbt, aber für alle anderen ist einfach nur a pain in the ass. Naja, es ist diese Woche, es gab auf jeden Fall nach der letzten Fest- und Flauschig-Sendung,
wo ich
diese kleine Geschichte erzählt habe, wie ich Til Schweiger im Flugzeug getroffen habe und während des Erzählens mir einfach die einfach ausgeschmückt habe mit 1000 Sachen, die mir währenddessen durch den Kopf geschossen sind. Und daraus habe, glaube ich, die Stern.de, angeführt von Stern.de, Focus Online und Bild.de, die kompletten Nachrichten der letzten Woche bestritten. Und zwar mit so Sachen, mit so Überschriften wie, gebe mal einmal ganz kurz ein, damit man mal so einen kleinen Überblick
bekommt. Ich habe zwei Sachen gelesen. In der Bild-Zeitung gibt es einen langen Bericht darüber und im Kölner Express, glaube ich, auch. Die beiden Sachen wurden jedenfalls auf meiner Facebook-Seite gepostet. Pass auf,
folgende Überschriften. Vollspacko und besoffen bei Facebook. Darum hassen sich Schweiger und Böhmermann. Ist der Stern. TZ, Böhmermann oder über Schweiger. Ich habe den Hass an meinem Rücken gespürt. Bei Bild, Böhmermann trifft im Flieger auf seinen Feind. Ich dachte, Schweiger haut mir in die Fresse. Angst vor Kopfnuss oder Faustschlag. Böhmermann drückt sich vor Flugzeugbegegnung mit Til Schweiger.
Und ist da noch ein Foto von Til Schweiger, ein Foto, wo er mit der Knarre so irgendwie, er kennt alle Tricks, Til Schweiger, das ist das Dümmste. Aber das Traurige daran ist, also es ist so dumm und es ist einfach so blöd, weil wir dadurch irgendwie echt die Unschuld unseres 4-5 Jahre alten Podcasts jetzt langsam verlieren, wenn wir noch nicht mehr die Scheiße reden können, die wir wahnsinnig gerne reden, Sachen ausschmücken, übertreiben oder sonst was. Ich hatte auch eine unangenehme Begegnung gehabt, aber mehr will ich gar nicht dazu sagen, mit einem Rapper, der sich wahnsinnig angegriffen gefühlt hat, dass ich irgendwas hier gesagt habe, mein Gott, wir reden hier einfach deswegen so, weil das ist unsere kleine Welt, Jan. Und die Ficker da draußen, das liegt aber daran, dass du so Fame geworden bist. Das muss man auch sagen.
Aber das ist wirklich auch nicht meine Schuld, ganz ehrlich.
Fame geworden.
Ich
muss dich gehen lassen bald.
Ich mache den gleichen Scheiß wie seit 15 Jahren. Und nur weil irgendwie auf einmal Leute da auf die Idee kommen, sich das mal anzugucken, dann ist genauso scheiße oder genauso gut wie immer. Ich schicke dir nochmal was zu. Es ist wirklich diese Woche einiges passiert.
Hätte jemand vor 3 oder 4 Jahren diese Sendung gehört auf Radio 1, als ich diese Geschichten erzählt habe, völlig übertrieben, dass wir mal einen Hamster an ein Skateboard nageln wollen und du hättest das erzählt mit der jetzigen Präsenz, dann würde Tierquäler Böhmermann, diese perfiden Gedanken schmiedet er in seiner Radiosendung. Könnte alles passieren, weißt du?
Übertrieben.
Aber das ist doch echt doof. Aber vor allem, merken die wirklich nicht, dass das alles ein bisschen Quatsch ist oder auch übertrieben oder die Geschichte ausschmückst? Oder denken die wirklich, alter Böhmermann erzählt gerade einen Reality-Schwank aus seinem Leben?
Das Gefährliche ist, glaube ich, und da habe ich jetzt wirklich viele Gedanken zugemacht, das Gefährliche ist gar nicht, dass die Schreiber das wirklich denken, die verstehen alle schon den Witz. Sie schreiben es aber so, als wäre es kein Witz gewesen. Und natürlich hasse ich nicht Til Schweiger, natürlich hasst Til Schweiger mich auch nicht. Was sind denn das für Kategorien? Natürlich ist das die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal 99% zu 1%.
Er mag dich vielleicht nicht.
Dass wenn wir gemeinsam für Arte eine Nacht mit Til Schweiger und Jan Böhmermann durch, keine Ahnung, wo fährt man denn dahin? Buxtehude fahren oder sowas. Einfach mal ein bisschen Party machen. Tilly und Janni waren schöne Nacht gemeinsam im Buxtehude oder sonst wo, dass wir uns fantastisch verstehen und wir auf irgendeiner weirden Art dann natürlich miteinander auskommen. Natürlich, was für ein Quatsch. Es geht nur darum, man erzählt solche Geschichten natürlich, weil es unterhaltsam ist. Und es ist natürlich auch unterhaltsam, das dann zu lesen. Es ist aber, hat mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Und tatsächlich gibt es einmal draußen viele Vollidioten, die das gerne lesen und jetzt denken, Böhmermann und Schweiger hassen sich. Dann wirst du auf der Straße angesprochen von, na, hat den Schweiger dir schon aufs Maul gehauen? Oder vielleicht machst du kaum Sport, dann lernst du ihm eins aufs Maul zu hauen. Als wäre das eine Kategorie, mit der man wirklich umgehen würde. Naja, es ist auf jeden Fall unangenehm. Wir versuchen uns trotzdem unsere Unbeflecktheit hier nicht mich nehmen zu lassen von diesen verdammten Medien da draußen. Lügenpresse.
Ja.
Ist doch wirklich so.
Lügenpresse.
Der lügt doch da alles, der lügt doch alles. Mann.
Jan, das ist aber dann, naja. Aber ich, die Leute, die diese Sendung hören, wissen genau, dass das Quatsch ist oder dass das übertrieben ist. Ich glaube ja niemand, also, obwohl es auch immer wieder so ist, ich hatte noch jetzt für Zirkus Halligalli noch einen letzten Buddy-Tag haben wir gemacht. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die denken dann wirklich, das ist mein privates Profil, was ich da so zeige, wenn ich da rumbrülle und in jedem dritten Wort Pimmel sag und irgendwie anfange, Joko zu befummeln. Es macht wahnsinnig Spaß. Es ist eine Plattform. Und das ist auch ein bisschen, ich bin ein bisschen melancholisch. Mit dem Ende dieser Sendung wird, glaube ich, dieser Charakter auch wegsterben, weil ich glaube nicht, dass ich mir nochmal eine neue Sendung oder also ich werde nie wieder als Schulzkowski auftreten und ich werde auch nie wieder sonst so ein völlig, also es, ich weiß ja auch, dass es Leute gibt, die sich angucken und Schmerzen haben, weil die vielleicht meine Songs mehr mögen oder irgendwas anderes und dann immer denken, oh nein, Olli, Alter, was machst du da? Ich habe eine gute Freundin, die meint, sie kann sich nicht angucken, ich brülle zu viel rum. Sie hasst es, wenn ich rumbrülle. Also ist das
hast,
immer.
Hast du nicht Lust, heute in der Sendung eine Geschichte zu erzählen von Til Schweiger und dir da irgendwas, damit du mal in der Bildzeitung stehst und ich sag dann, und mach keinen irgendwas.
Bock. Ich bin zu unbedeutend, Jan. Da steht sowieso immer deine, da steht auch immer Jan Böhmermann in seiner Fernsehsendung oder in seinem Podcast. Ich werde da nie erwähnt, aber ich, ehrlich gesagt, bin ich da auch jetzt echt nicht so richtig traurig drum. Hauptsache die gleiche Kohle.
Was mir aufgefallen ist, als wir Mats Hummels zu Gast hatten in der Fernsehsendung letzte Woche.
Wie cool der war, oder?
Auch genau. Erstmal, was für ein cooler Typ. Wir hatten letzte Woche eine Talkshow, Schulz und Böhmermann bei ZDF Neo, läuft einmal im Monat, immer auch am Sonntag. Und das war eigentlich die bislang entspannteste Runde, die wir jemals zusammen hatten. Und das Tolle war wirklich, Mats Hummels, Fußballnationalspieler, deutscher Meister bei Bayern München, ehemals Dortmund, BVB-Spieler. Was für ein sympathischer, angenehmer, intelligenter, lustiger Vogel für einen Fußballer.
Für eine Frau nicht schlecht.
Ja, das ist traurig.
Für eine Frau kann sie toll ein Auto fahren.
Für einen Fußballer. Aber es ist wirklich so, dass der mir, übertreibe ich jetzt auch, aber so ein bisschen auch wieder so ein bisschen Glauben dran gegeben hat, dass das nicht nur alles so eine Kampfroboter und Maschinen sind, die alle das gleiche in Interviews sagen. Der war echt smart und das war schon der Gewinner. Ich fand aber die ganze Runde ganz toll, muss ich sagen. Ich finde, es war eine echt unterhaltsame Sendung. Und danach hast du ja mitbekommen, bin ich in den Raum, wo unsere Gäste waren, gegangen und habe gesagt, ich bin ja nicht so der humanistische Sprecher, aber ich muss sagen, ich fand euch alle sympathisch. Und das war wirklich aus dem Herzen. Das meinte ich wirklich so. Ich fand die alle gut, die Gäste. Hatte ich auch noch
ja.
nie. Und was ich noch sagen wollte, was auf jeden Fall einigermaßen bemerkenswert dann war, dass auch Mats Hummels, jedes Wort, was der gesagt hat, wurde zu einem Artikel. Und es ist tatsächlich extrem unangenehm, extrem nervig. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Hält man dann die Fresse und macht gar nichts mehr? Ich meine, mein Job ist das halt, so einen Scheiß zu erzählen. Man wartet einfach darauf, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Glaube ich. Also oder was? Ich meine,
kann dir jetzt erzählen, Jan Pauf, eine Beichte aus meinem Leben. Zwischen 1995 und 97 habe ich in Kolumbien als Transsexueller auf den Strich gearbeitet. Das weiß keiner sonst. Aber heute in der Sendung möchte ich es einmal sagen.
Und hast du dich dann also erst als wieder also zur Frau operieren lassen oder der Penis blieb dran?
Nee, ich habe mich.
Du hast eine Zeit lang gecrossdressed.
Gecrossdressed.
Ja, genau.
Guck mal, das kann ich dir sagen, steht morgen in keiner Zeitung.
Nee,
tut mir leid.
Ganz kurz, aber wir müssen diese ganze, ich weiß, uns hören da draußen ja wahnsinnig viele Cis-Männer und Cis-Frauen. Und das ist natürlich eine Sache, die gar nicht mehr zeitgemäß ist. So total cis zu sein, deswegen muss man vielleicht die Leute mal ein kleines bisschen schulen, was das angeht. Also es gibt eine wahnsinnig viele Unterscheidungen. Es ist genauso, wie es verschiedene Schattierungen gibt von der sexuellen Präferenz, also der Wahl der Geschlechtspartner. Das muss nicht immer nur schwul und nicht immer nur hetero sein oder lesbisch oder hetero. Das ist alle in Graustufen. Man kann mal verliebt sein in einen Mann, man kann mal verliebt sein in eine Frau. Manchmal einfach auch in sich selber, in einen Tisch kann man verliebt sein. Und auch mit dem Thema Transsexualität ist das so eine Sache, Olli. Das ist nicht alles schwarz-weiß. Ich habe mich umoperieren, ich habe als Transsexuelle in Kolumbien auf dem Strich gearbeitet. Da müssen wir die Geschichte mal ein bisschen weiter aufbohren. Was
okay,
heißt denn
das genau? Ich habe in den 90er Jahren
Hattest du echte Brüste?
Ja,
hast du,
ich hatte echte, Umschnallbrüste.
Umschnallbrüste.
Okay. Und also angefangen habe ich aber ich habe ein Stipendium gehabt und durfte ein halbes Jahr umsonst kostenlos arbeiten in der lesbischen Teestube in Eimsbüttel als Lecksklave. Und daraufhin kam dann generell das Interesse, nach Kolumbien zu gehen und sich sexuell weiterzuentwickeln. Oh Gott. Mhm.
Und hast du dann, du hast aber nur zwei, warum bist du dann, also hast du erst dann quasi die Frau in dir entdeckt und bist dann, warum hast du dich dann dafür entschieden, als Prostituierte zu arbeiten? Hättest du irgendwas anderes machen können?
Frauen
können
mittlerweile
alles, man muss doch als Frau nicht Prostituierte arbeiten. Frauen können doch alles machen mittlerweile.
Ja, aber bei mir war das so, dass ich finanziell in der
Engpass.
Finanzieller Engpass. Und ich habe gesehen, dass ich einfach als transsexuelle Person sehr attraktiv aussehe. Und warum soll ich das alles umsonst hergeben? Also habe ich gedacht, machst du irgendwie ein bisschen auf Kohle und hab damit Geld gemacht. Und es hängen auch noch im Internet, gibt es noch 2, 3 Videos.
Okay. Du warst dann, also, aber du warst quasi letztlich körperlich, der Olli, der du jetzt auch bist, du hast dich einfach nur als Frau angezogen und hattest lange Haare und
Schminke. Genau, ich habe mich angezogen, Umschnellbrüste.
Also ist es also jetzt Crossdressing oder ist es mehr so ein Transvestismus oder wie würdest du das nennen?
Transvestismus würde ich es nennen. Ja, genau. Okay. Und das hat da eigentlich, ja, genau, das war's. Und das hat 97 aber wieder aufgehört, weil da habe ich dann Heimweh bekommen. Aber es war 2 Jahre lang ein dunkler Teil meiner.
Wie war denn da deine sexuelle Präferenz? Also als du trans
alles
in diesem
Männer, Mann, vor allem Frau, Männer. Viele vor allem Männer.
Also du hast und jetzt bist du aber wieder quasi hetero, also wieder
ja, ich mich dann
Frauen als Mann.
Na, dann, ja, ich war dazwischen, war ich dann ganz kurz ein Newborn Christian. Ich habe in Amerika ein halbes Jahr, bevor ich damit wieder zurückkomme, bin ich dann in so eine sehr christliche Gemeinde. Das war ein ganz kleiner Ort in Kendrin heißt der. Das ist in der Nähe in Kalifornien. Das ist sehr US-konservativ. Und da habe ich mich dann wieder umpolen lassen und war dann ganz lange in so einer christlichen, also 6 Monate. Und dann bin ich wieder nach Deutschland. Und seitdem will ich auch CDU. Und bin gegen Transsexuelle.
Ah, okay. Ja, also du willst jetzt... ich will das wirklich nur damit es klar, ich das klar bekomme, weil ich mache mir für jeden Menschen, den ich kenne, weil ich habe es ja nicht so leicht mit Socializing. Ich habe für jeden Menschen, den ich kenne, so eine kleine Karteikarte, wo ich immer die neuen Privatinformationen, die ich über den Menschen erfahre, draufschreibe, damit falls wir uns mal persönlich begegnen, ich einfach ein Gespräch anfangen kann. Nochmal ganz kurz, also du hast dann wurdest dann umgepolt und bedienst jetzt als CDU-Wähler Transsexuelle. Was heißt denn bedienen?
Nein, in einem transsexuellen Café bedienst du? Ich bin entschieden gegen Transsexualität und auch gegen generell gegen gleichgeschlechtliche Ehen. Ich bin jetzt, weil ich gemerkt habe, dass das zu nichts führt und ich hätte mich da verbrannt, weil die Geilheit hätte mich aufgefressen in Kolumbien und deswegen habe ich frustriert den Absprung geschafft habe und muss sagen, dass ich Leute, also generell, also die sich einfach nicht, die keinen Halt finden, also dass ich das nicht mag.
Du sagst also Transsexuelle oder Menschen die finden keinen Halt. Das ist
momentan
das führt
ist
zu nichts.
So,
wenn, also gleichgeschlechtliche Ehen führen zu nichts. Sagst du auch, ne?
Führen zu nichts, weil es bringt ja nichts. Warum soll man? Es gibt ja keinen. Also die haben ja sich um nichts zu sorgen, weil die können ja selten Kinder kriegen, außer wenn sie natürlich das übers übers Ordnungsamt oder über das Bürgeramt das irgendwie machen. Sie übers Bürgeramt eins bestellen. Ja. Kleinen Bürger.
Ich merk schon, es macht heute nicht ganz so viel Sinn. Also ist für mich nicht ganz logisch, was du erzählt hast, aber ich nehme es einfach mal so mit und werde aber bei der nächsten Party mit dir dann noch weiter drüber sprechen. Aber Olli. Wir müssen
über eine Sache noch ganz kurz.
Ja,
gerne. Bevor wir schon so viel dünn. Gerade, ich war gestern im Zirkus mit meiner Familie.
Halligalli?
Und da merkt man, im richtigen Zirkus. Roncalli, kann ich mal ruhig sagen. Wir waren noch Roncalli gestern.
Ja, in Hamburg, da habe ich doch gesehen, die sind aufgebaut in Hamburg.
Ja, genau, in Hamburg am Dammtor, da war ich gestern. Und dann war die Show vorbei und ich fand es war toll und die Clowns waren okay, es war mir ein bisschen zu lang alles und irgendwann waren genug Artisten da, die sich übereinander gestapelt haben. Ich fand aber trotzdem, dass es ganz schön war und dann irgendwann war es vorbei und da merke ich, dass ich wohl echt auch ein perverser alter Mann bin. Alle klatschen, die Show war gut und der einzige Gedanke, der mir nach 2 Stunden da, man sieht ja diese ganzen Athletinnen und diese ganzen Leute da und alle stehen dann da und der Gedanke, der mir, während die da abfeiern und man denken könnte, toll, Zirkus, wieder Kind sein, der Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, ist der, im Zirkus wird bestimmt auch ziemlich viel untereinander gefickt. Mit diesem Gedanken, dass man... Ich sitze da mit Kindern, mit Familie, Mann. Und es ist der Gedanke, der mir durch den Kopf schießt. Und ich schäme mich dann auch ein bisschen, weil ich denke, Alter, könntest du sagen, toll, hier, guck mal, das ist nochmal die Russin, die vorhin da oben hochgeklettert ist auf diesem Drahtseil. Aber nein, ich denke, mit wem fickt die heute Abend von den anderen? Vielleicht mit diesem venezuelischen Wippenspringer, der da auch war. Und dann denke ich...
Es gibt ohnehin so Sachen, die sind nur im Zirkus. Wippenspringer und dann diese Typen, die so 2 große Hamsterräder, die verbunden sind mit so einer langen Stange, die sich nochmal um sich selber drehen. Und die laufen in den Hamsterrädern, aber gehen nochmal nach, weißt du, was so aussieht?
Genau.
Und dann laufen die innen und außen so mega gefährlich und die haben immer so ganz enge Kostüme an, wo man immer die Schamlippen sieht. Selbst bei den Männern.
Ja. Das ist selbst für die Männer diese Schamlippen, genau. Und dann ist das vorbei und ich frage mich echt, und ich gucke die alle an und denke so, wer fickt hier wohl mit wem? Und da wird bestimmt viel gefickt im Zirkus. Weil die sind ja immer so, und das ist der Gedanke, das ist noch was, was mir nach 2 Stunden Zirkus durch den Kopf schießt. Ich meine, das kann nicht wahr sein.
Es ist wirklich Zeit für Urlaub, Olli. Ich glaube, auch was wir jetzt in den ersten 10 Minuten hier schon erzählt haben, alles, also wer jetzt noch zuhört und wer noch nicht ausgestiegen ist, der wird sich denken, die beiden brauchen dringend Urlaub. Ich habe das Gefühl, bald ist es soweit. Ich glaube, 5 Wochen noch oder so. Also 4, 5 Sendungen machen wir noch, dann machen wir eine groß angelegte Sommerpause und kommen dann, weiß ich nicht genau, im Herbst. Ich weiß nicht, ob wir wiederkommen. Ich glaube, wir kommen wieder. Ich weiß es nicht genau.
Aber wenn, dann mit ganz großen Schritten, oder?
Stichwort Clickbaiting. Pass mal, wir machen mal. Wir wissen noch nicht genau, ob Spotify, dieser globale Streaming-Konzern, überhaupt Lust hat, weiter mit uns zu machen, beziehungsweise anders formuliert, wir wissen nicht genau, ob wir noch Lust haben, mit Spotify weiterzumachen. So, einfach mal so rausgehauen, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist noch eine geile Meldung. Zukunft von fest und flauschig ungewiss. An Böhmermann macht er Andeutungen. Weil Olli sich mehr um seinen Körper kümmern möchte. Da ist nämlich eine Frau ganz tief in Olli drin.
Ja, genau.
Seine alte siamesische Zwillingsschwester Olivia, die da wie quasi bei der, die das kennst du diese komischen Verwachsungen?
Die Zwillingsschwester, die aber im Körper geblieben ist, die also wirklich unter der Olli-Hülle bleibt.
Ja, das ist leider gar nicht so lustig. Das gibt's ja wirklich. Viele siamesische Zwillinge werden ja so geboren, sind an Körperteilen zusammengewachsen. Es gibt aber auch quasi Formen von so Zwillingsmissbildungen, wo der Zwilling quasi aufgefressen wird von dem anderen Zwilling und dann quasi mit abstirbt, aber diese sterblichen Überreste aufgefangen werden in dem Körper des lebenden Zwillings. Es gab mal, glaube ich, eine Geschichte, da wurde irgendwo in Bangladesch oder sowas ein Mann geröntgt und da fand man ein Gebiss in seinem Körper. Und das war wohl das waren wohl die Zähne oder dieses Gebiss oder so ein Kiefer von seiner Schwester, die wohl im Mutterleib da mit ihm reingewachsen ist. Ein bisschen unschön, klar, gebe ich zu, aber that's nature. Das ist Natur.
Komm, wir machen jetzt mal einen Song.
Ich würde gerne von Billy Joel, so, We Didn't Start the Fire wünschen. Einfach, weil es ein schöner Song ist, der normalerweise im Radio läuft. Und weil ich festgestellt habe, als ich ihn letztens im Radio gehört habe, bei WDR2, dass ich in der Lage bin, fast den kompletten Songtext mitzusingen. Und ich frage mich, woher ich das hab. Weil ich habe den nie bewusst irgendwo auswendig gelernt, sondern irgendwie kann ich den.
Also aber ich kann ihn nur, wenn er läuft. Jetzt kann ich die Aufzählung nicht, die kann ich nur, wenn sie läuft.
Genau, und das muss man vielleicht mal überprüfen. Vielleicht könnt ihr das auch, liebe Fest- und Flauschig-Freaks. We Didn't Start the Fire von Billy Joel kommt für mich mal auf die Fidi- und Bumsen-Liste. Und was machst du heute drauf?
Ich mache heute einen Song drauf, ja, von Leonard Cohen, weil ich den letzten Tage wieder gehört habe. Ein Song, den er geschrieben hat für Janis Joplin. Ein gnadenlos guter Song, Chelsea Hotel. Auch ein bisschen anmaßend, hat er später gesagt, mal in meinem Interview. Leonard Cohen war besessen von Frauen, hat sich verbrannt in Beziehungen, in toxischen Wahnsinn auch und so. Deswegen musste er irgendwann ins Kloster gehen. Trotzdem einer der tollsten Künstler, eine sehr übersichtliche Ganz Anzahl kurz, an Platten
Er muss nicht unbedingt ins Kloster gehen, der kann einfach aufhören mit dem Ficken. Du musst dafür nicht ins Kloster gehen. Du kannst ja
aber weißt du was, wenn dein Leben einfach daraus bestand, dass du von jungen Studentinnen dein ganzes Leben angehimmelt wirst, weil du ein Poet bist und weil du vielleicht noch besonders charismatisch bist und du wirst immer älter und du merkst irgendwann mit Ende 40, jetzt reicht's langsam mal mit der Scheiße, du kommst aber nicht davon los, weil was will denn das andere sein? Auf einmal gut essen und irgendwie ein Asket werden? Er musste auf alle Fälle, weil er so lange, glaube ich, in diesem Lebensstil war, einen ganz radikalen Schluss machen. Und deswegen ist er ins Kloster gegangen und hat sich einen Zen-Meister, glaube ich, gesucht oder einen Mönch, den er gepflegt hat bis ins hohe Alter. Er war damals auch schon 70 und der war 102 und hat auch sehr, sehr lange gelebt. Naja, Chelsea Hotel, den er geschrieben hat, nachdem er eine kleine Affäre oder ein Techtelmechtel mit Janis Joplin hatte, von der Platte New Skin for the Ceremony heißt sie, for the Old Ceremony. Schöner Song. Und dann sind wir gleich wieder da. Hier heute mit der Sendung Clickbait.
Heißt es Clickbait? Ja, Clickbaiting.
Genau. Jan, ich habe noch eine Sache ganz kurz. Machen wir heute die großen 5? Ich hätte eine tolle Idee.
Ja, gerne. Mehr dazu gleich bei Fest und Flauschig.
Okay, bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Ich bin's, Olli Schulz. Jan Böhmermann, mir zugeschaltet. Du bist in Köln, bei dir zu Hause gerade, oder?
Nee, bei mir zu Hause bin ich nicht. Ich bin im Studio heute. Zu Hause ist gerade schwierig. Ich habe gerade wieder Bauarbeiten. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Ich hatte wieder einen Wasserschaden. Der Nachbar über mir, der hat irgendwie so also einen neuen Gefrierschrank bekommen. Und der ist wohl über Nacht offen gestanden. Und dann ist dieses ganze Scheißding abgetaut. Oder der alte ist abgetaut. Ich weiß nicht ganz genau. Es war auf jeden Fall keine Waschmaschine. Und jetzt ist das durchgesüppt. Und ich habe doch so ein teures Mahagoni-Parkett mir legen lassen. Von meinem ersten Geld von Spotify. Was ist da im Hintergrund?
Sorry, Jan. Ich war gerade an der Tür. Der Zimmerservice hat gerade geklopft. Aber ich habe dich gehört, weil ich die Kopfhörer drin habe. Das war der Zimmerservice. Was? Der stand auf hier von mir. Ich bin im Hotel. Ich bin in Hamburg.
Sag mal, ganz kurz mal, du hast doch mal in der Sendung erzählt, dass du umgezogen bist. Bist du jetzt eigentlich schon umgezogen oder wohnst du jetzt so wie Udo Lindenberg im Hotel?
Ich wohne gerade in Hamburg. Ich bin in Hamburg, weil jetzt gerade Ferien sind und ich mit der Familie, mit den Kindern hier in Hamburg bin und meine Hamburger Familie besuche. Ich war schon in Bramfeld und jetzt bin ich hier im Hotel und fahre bald wieder zurück, wenn du es genau wissen willst. Und dann ziehe ich um.
Aber du hast jetzt momentan temporär keine Wohnung vorhanden.
Momentan habe ich tatsächlich keine Wohnung. Das ist wirklich wahr. Ich bin momentan ein Hobo. Schön, dass du mal nach meinen privaten Zuständen fragst. Ich bin Hobo. Willie Nelson hat das auch oft gemacht. Und wieder geht, ja. Aber es ist nur ein Zustand von noch 4 Tagen und dann bin ich tatsächlich in meiner neuen Wohnung.
Und dann haben wir richtig gut. Welcher Stadtteil ist es? Das frage ich mich.
Wenn man in Schmargendorf gewohnt hat, was kann das noch toppen? Was kann da noch kommen?
Zehlendorf.
Ja, aber da
Spandau.
Ist teuer für
Spandau.
Mich. Ach, Spandau. Nee, das, also, nee.
Schön am See in Potsdam. Bei Günter Jauch und den ganzen.
Der wurde in Potsdam, ja. Würde ich jetzt aber auch nicht sagen wollen. Weißt du auch genau. Ich würde viel lieber, weil ich schon wieder im Hotel bin, heute mit dir was machen. Ich habe eine Idee gehabt letzte Nacht, weil ich immer unzufrieden bin in Hotels. Immer. Die 5 großen Dinge, die wir in einem Hotel hätten, wenn wir es führen würden. Also die es in unserem Hotel geben würde. Mhm. Ich muss sagen, ich bin in so viele Hotels gewesen in meinem Leben, und ich finde immer was mir nicht gefällt. Der Service oder die Karte oder sonst was. Oder auch, dass es keinen Zimmerservice gibt oder dass das Becken nicht zu groß genug ist. 5 Sachen in einem schönen Hotel, was du führen würdest und ich führen würde, was es da auf alle Fälle geben würde.
Das ist eine ganz gute Idee. Und dürfen wir denn auch Sachen sagen, die wir nicht gerne nicht brauchen? Also was ich zum Beispiel immer denke, in besseren Hotels, ich glaube, das ist sogar eine dieser wenigen Kriterien, die ein 4-Sterne-Hotel von einem 5-Sterne-Hotel unterscheidet, dass auf 5-Sterne-Hotels in den Zimmern auf dem Klo ein Telefon gibt. Wo ich mich mal frage, wer?
Ja, das ist so alte 80er-Hotels. Heutzutage hast du ein Handy, aber wer benutzt das? Und manchmal auch, dass der Ton vom Fernseher unter der Dusche funktioniert, das raff ich auch nicht. Also das ist ein Lautsprecher, du kannst aber nur den Fernseher hören, da ist aber kein Fernseher drin. Du kannst also mithören, während du duscht, was drüben läuft, was ich auch dumm finde.
Ja, und warum ist in Hotels immer entweder abgepackte, es gibt immer Seife, Bodylotion, Conditioner und Shampoo, aber warum gibt es nicht einfach mal standardmäßig überall eine Zahnpasta oder Zahnbürste? Weil das vergesse ich total oft. Und es ist ja eh so, wenn man nur mit kleinen
Handgriffen verreist. Da sind wir aber schon mittendrin bei den großen 5. Ja. Lass uns das nachher machen. Beziehungsweise das ist eine gute Idee, Olli. Dankeschön, das freut mich.
Wir müssen über ein paar Dinge reden, die diese Woche passiert sind. Also zum einen die Parlamentswahlen in England, wo man ganz ehrlicherweise sagen muss, dass wir noch nicht wissen, wie sie ausgehen. Es ist jetzt 21 Uhr am Donnerstagabend.
Heute ist Schicksalstag in England, kann man sagen.
Ja, und es war auch heute Schicksalstag und da wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Es war heute auch Schicksalstag für den ehemaligen FBI-Director James Comey in Amerika, der Mann, der von Donald Trump vor, ich glaube, fast einem Monat rausgeschmissen wurde, ohne genaue Angabe von Gründen, beziehungsweise irgendwann hat Donald Trump sich verplappert und sagte, ja gut, ich wollte einfach nicht, dass er mir zu nahe kommt wegen dieser Russland-Ermittlungen. Und ich muss gestehen, ich habe wirklich zum ersten Mal seit vielen Jahren ganz lange amerikanisches Fernsehen in Deutschland geguckt, CNN International. Da lief nämlich diese Untersuchungsausschusssitzung von James Comey, dem ehemaligen FBI-Direktor, der wurde befragt von einem Geheimdienstkomitee des amerikanischen Senats. Und wir können über den Inhalt sprechen, aber was ich total erstmal grundlegend interessant finde, ist, dass du in Amerika gerade siehst, wie schnell so ein Staat zerfallen kann, wenn die Leute sich nicht an Regeln halten, die irgendwie so universell sind und für alle gelten. Weil die Republikaner
sich so... Kannst du mir kurz helfen?
Ja.
Ich bin nicht so ganz auf dem Laufenden wie du, weil du so lange geguckt hast. Warum wird der jetzt aber befragt? Das ist ja kein Gerichtsverfahren. Das ist jetzt eine Anhörung gegen diesen Comey. Aber wer hat diese Anhörung angeordert jetzt gerade? Das habe ich nämlich nicht, das weiß ich nicht.
Das war das Intelligence Committee vom Senat. Das ist ist ein bisschen anders als bei uns. Also so eine ähnliche Instanz wie der Bundesrat vielleicht oder so. Also ein Verfassungsorgan. Und es wird der ehemalige FBI-Director Bob Mueller ist ein unabhängiger Spezialermittler, der jetzt diese ganze Verbindung der Russen zu den Amerikanern beziehungsweise zur Trump-Campaign oder diese Einflüsse von Russland auf den amerikanischen Wahlkampf untersuchen soll. Und im Zuge dessen ist die Aussage von James Comey hochinteressant, weil vermutet wird, dass der natürlich erstmal als ehemaliger FBI-Direktor, also sowas wie der Chef von, in Deutschland wäre es der Chef von BND und BKA gleichzeitig, nee, oder von Verfassungsschutz und BKA gleichzeitig, oder ein Teil des Verfassungsschutzes. Und der hat unglaubliches Detailwissen, der weiß genau, ob es da irgendwelche, oder kennt alle Details, ob es da Verbindungen gab oder nicht zwischen Trump und den Russen. Und der könnte theoretisch in einer nicht öffentlichen Sitzung jetzt Details ausplaudern. Er hat unter Eid ausgesagt heute. Und vor allen Dingen wurde er rausgeschmissen. Und im Nachhinein hat man dann quasi spekuliert darüber, warum Trump ihn rausgeschmissen hat. Und die einhellige Meinung ist, Obstruction of Justice, also dass Donald Trump den FBI-Direktor rausgeschmissen hat, weil er nicht wollte, dass er ihm auf die Schliche kommt, um es mal so zusammenzufassen. Und natürlich ist dann hochinteressant zu sehen, was der FBI-Direktor sagt. Und er hat zum Beispiel eine tolle Geschichte erzählt, dass er zu Donald Trump eingeladen war, und zwar auch der Kanzleramtschef und sein Schwiegersohn Jared Kushner mit im Raum. Und die gingen beide dann raus, hatten beide aber das Gefühl, sie wollten jetzt ungern den FBI-Director und Donald Trump alleine lassen. Aber Trump sagte, nee, geht mal raus. Und dann fand ein Gespräch unter vier Augen statt, wo Donald Trump dem FBI-Director gesagt hat, ich erwarte vollständige Loyalität von Ihnen. Und er dann so bis wie...
So richtig auf Gangster,
also so richtig einen auf, genau, also genau. Und das Interessante ist, also die Details sind echt gar nicht so interessant, und das ist wirklich echt auch schwer kompliziert, und wahrscheinlich mache ich da 1000 Fehler und kratze da natürlich an der Oberfläche. Es gibt viele Leute, die es viel schlauer.
Aber wenn das rauskommt, dass es auch eine manipulierte Wahl war, oder dass wirklich da dieser Russland-Affäre wirklich was dran ist, dann wäre es auch ein Entmachtungsgrund, oder?
Also ja, aber pass auf. Nee, aber jetzt kommt nämlich das Interessante. Das Interessante sind nicht die Details, sondern ich glaube, es wird nichts passieren, weil das grundlegende Problem in Amerika und was es zumindest in Teilen in Deutschland auch manchmal gibt oder warum wir das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können, ist ein anderes. Ich glaube nämlich, dass diese Erosion dieser politischen Kultur und von der Umgangsformen und der Abbau der Übereinkunft darüber, was eigentlich Wahrheit ist und was Fakten sind, dass diese Dinge auf einmal in Zweifel gezogen werden. Also dass quasi das Fundament von so einer Gesellschaft in Frage gestellt wird von gewissen politischen Kreisen. Das ist das eigentlich Interessante und das eigentlich Gefährliche. Das ist quasi das, was die AfD auch macht. Also sie sagt, Demokratie ist ja schön und gut, aber wir machen die Regeln jetzt mal neu, und zwar so, dass wir an die Macht kommen und ihr jetzt mal die Fresse haltet. Und das sowas Ähnliches haben so, ich würde sie mal so sektenartige Gruppierungen in der Republikanischen Partei seit 20, 25 Jahren gemacht. Das ist jetzt das Ergebnis, dass man diesen irren Präsidenten da hat und dass man nicht mal in der Lage ist, das einzufangen und die Probleme, die es da gibt, auf vernünftige Basis zu besprechen, weil das selbst dieser normale Konsens, der Common Sense in Frage gestellt wird oder politisiert wird und missbraucht wird für irgendwelche merkwürdigen egoistischen politischen Zwecke. Und das ist tatsächlich total gefährlich, und das macht eben die AfD auch. Also die Sprache anfangen aufzuweichen, Begriffe neu zu besetzen. Ja. Warum sagen wir nicht mal wieder völkisch und so, weißt du, diese ganzen Sachen. Und die Prinzipien, die so eine Gesellschaft braucht, in Frage zu stellen. Und zwar nicht begründet und so quasi evolutionär begründet, man eine Gesellschaft muss sich irgendwie weiterentwickeln, sondern einfach um des puren Machtgewinns willen, also weil die keine Möglichkeit haben, über Argumente oder über ganz normale Diskussionen an die Macht zu kommen, über den gesunden Menschenverstand, über
jetzt wird halt jeder Weg versucht und irgendwann und leider
müssen sich halt immer irgendwie
Taschenspielertricks und mischen sich auch leider immer Leute dabei, die auch über eine gewisse Intelligenz oder einen gewissen verfügen und trotzdem einfach aus einem destruktiven Verhalten oder einer Sehnsucht nach was Neuem leider ihre Intelligenz oder ihr Wissen dafür leider benutzen, um sowas zu machen, um so Leute zu manipulieren. Das ist ja nicht mehr wirklich, wie wir gesagt haben, das ist ja nicht mehr so schwarz-weiß, schon lange nicht mehr, und es ist schon lange nicht mehr, sondern da werden wirklich die perfidesten Mittel versucht oder auch irgendwie benutzt, um irgendwie Sachen zu zerstören oder sie an die Macht zu kommen, wie man so schön sagt.
Dazu ein kleiner Tipp. Ich will jetzt auch gar nicht so schlau reden. Ich finde es nur wirklich faszinierend. Weil
aber ich habe genau vor 20 Jahren schon, vor 20 Jahren ein Theaterstück gesehen. Das hieß Unheilbar Deutsch. Das habe ich gesehen im Thalia Theater. Es war eine sehr gute Aufführung. Und dann stand da auf einmal am Ende, weil ich weiß noch genau, stand da irgendwie ein Lehrer, ein Professor, verschiedene Leute, und alle meinten, wisst ihr was? Und auch wir werden dieses Land verändern. Und denn wir haben die Macht. Und auch wir sind Bildungsbürger. Hamburger. Und da war, das war schon sehr, sehr visionär eigentlich und hatte mir damals schon Angst gemacht. Fällt mir dabei gerade ein. Läuft das noch irgendwo Unheilbar Deutsch? Kennst du das? Hast du davon jemals gehört?
Habe ich noch nie, habe ich noch nie was von gehört. Ich möchte nur eine Dokumentation.
Kann ich dich, wenn du redest, mit dir aufs Klo gehen?
Ja, mach das ruhig. Musst du A oder musst du Pipi?
Nee, ich würde gerne, ich sitze unter einem Rauchmelder und würde so gerne eine rauchen. Jetzt mache ich illegal eine auf Klo. Würde ich gerne kurz rauchen. Ich weiß, ja, das ist mega assi, oder?
Es ist super assi. Also wenn ich in ein Hotelzimmer komme, wo ich diesen leichten Rauchgeruch merke, wenn ich da reinkomme, bin ich sofort raus, dann beschwere ich mich unten am Empfang. Finde ich ekelhaft. Leute, die ja, sowas machen, haben in Deutschland für mich nichts verloren. Das ist kannst du vergessen. Ein kleiner Doku-Tipp nochmal zu dem Thema Neudefinition von Wahrheit oder Umdeuten von Fakten oder Aufweichen. Es geht gar nicht darum, dass man am Ende dann eine neue Wahrheit kreiert, sondern einfach nur die Leute dazu bringt, alles, was sie hören, anzuzweifeln und nicht mehr zu wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und das ist eigentlich, und eine tolle Doku, Get Me Roger Stone bei Netflix, habe ich vor ein paar Wochen mal gesehen.
Wollte ich neulich schon gucken.
Unglaublicher Typ. Der immer noch mitmischt und der einer der Gründe ist, warum Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und warum es wahrscheinlich eben nichts gebracht hat, dass James Corden, also zumindest nicht kurzfristig was gebracht hat.
Janni?
Ja?
Wollen wir uns gleich nochmal kurz ein Lied wünschen? Weil dann kann ich ganz kurz eine rauchen, weil das ist, glaube ich, gerade notwendig. Dann bin ich nämlich wieder voll da und dann machen wir gleich noch die großen fünf.
Es gibt noch viele Sachen zu erzählen. Ich habe unter anderem, ich noch von einer tollen Geschichte aus, eine Kölner Polizeigeschichte erzählen, in Vorbereitung unserer Polizeisendung vielleicht, aber das ist wirklich unglaublich und ihr könnt euch die sogar im Internet angucken. Ich kann jetzt schon mal neugierig machen, dass das lustigste Polizeivideo, was ihr, also ungelogen, in den letzten Jahren im Netz gesehen habt.
Von der Polizei gedreht?
Da verrate ich gleich nach dem nächsten Song.
Okay, ich wünsche mir von der belgischen Band Ginzu das Lied High Voltage Queen. Es gibt eine Platte von der Band Ginzu, die ist schon 10 Jahre alt, glaube ich. Und die ist immer noch ein kleiner Meilenstein. Die kann man so durchhören. Abwechslungsreiche, progressive, poppige Musik. Texte sind manchmal ein bisschen wehr, manchmal auch so ein bisschen Pornofick-Texte, wie bei diesem Song, aber irgendwie groovt das und gehört alles gut zusammen. Ginzu, die Platte heißt Blow, ist ein kleines Meisterwerk. Unbedingt anhören. Gibt's auch bei Spotify natürlich. Und der Song heißt High Voltage Queen. Ja, genau. Bis gleich.
Willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Ich muss mich direkt mal entschuldigen. Ich habe heute wirklich wieder so einen durchgebumsten Tag. Ich bin auch wahnsinnig schlecht drauf. Ich habe dröhnende Kopfschmerzen und ich habe mir gerade überlegt, ich würde gleich gerne noch in die Sauna fahren. Schön irgendwie nach Bergisch Gladbach ins Mediterraner. Das ist so eine schöne Saunalandschaft. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich fahre gerne in die Sauna, einfach um erkannt zu werden. Und zwar nicht wegen des Gesichts, sondern es ist meine Geschlechtszahl, was im Kölner Umland bekannt ist wie ein Bunt.
Aber stimmt das eigentlich, das Fenster auch mit dem Edding was raufschreiben dürfen, wie an der Berliner Mauer ein, als die Wall noch stand, dass man da auch was raufschreiben kann, wenn man dich trifft?
Können auch ein Stück rausbrechen, wenn sie wollen, wie bei der Berliner Mauer.
Verkaufen sie halt dann. Tut dem Ganzen keinen Abbruch, ne? Ganz im Gegenteil.
Nee, das ist tatsächlich so. Es ist ja wirklich, bevor ich gesichtsbekannt war ich natürlich im Geschlechtsteil im Kölner Umland bekannt. Das hat wirklich, kannte hier in Köln, kennt eigentlich jeder. Klar. Von alt bis jung,
Also da würde mich eine Sache genau mal interessieren. Und zwar, wenn die Person deiner Wahl, Mann, Frau, transsexuell, Hund, Tier, was auch immer, Tierhund, kriegt das vorher eine Gebrauchsanweisung, damit man weiß, wie man mit diesem Gerät umzugehen hat?
Nee, das ist wie beim iPhone oder bei jetzt einem guten Elektroprodukt, ist selbsterklärend. Man kann sich ein PDF online runterladen, wenn man nicht genau weiter weiß.
Genau.
Aber das ist eigentlich selbsterklärend. Ist nicht, und wie gesagt, bekannt wie ein bunter Hund in ganz Köln. Und apropos bekannt wie ein bunter Hund, jetzt muss ich kurz meine Polizeigeschichte erzählen, weil das ist unsere gemeinsame Leidenschaft eigentlich. Wir hängen oft im Internet rum. Live League grinden ist einer meiner Lieblingssachen. Also Live League oder auch YouTube. Und meine Vorliebe, das ist ja klar, als Familie Vorbelasteter, sind Polizeivideos. Und das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Deutsche Polizeidokus, ich kenne sie eigentlich alle in Normalversion, aber auch in gespiegelt, um irgendwelche komischen Algorithmen zu umgehen, die das dann rauslöschen. Wenn die teilweise das Logo wird ausgeblendet und gespiegelt und nochmal bei YouTube hochgeladen und so. Kenne ich alles in allen Varianten. Aber eine Sache habe ich noch nicht gesehen und das ist, glaube ich, eine Doku, die ist jetzt ist eine, ich muss mal gucken, wie vom ZDF auf jeden Fall, von meinem Heimatsender, meinem Heimatfernsehsender. Und ich muss mal gucken, mit welchen beiden Suchbegriffen man dieses Video am einfachsten
sich anschauen kann. Eine deutsche Doku, ja?
Es ist eine deutsche Doku, genau, und tut mir leid, bin ich schlecht vorbereitet.
Macht nichts, so.
Ja. CL stillgelegt. Ich glaube, CL stillgelegt, CL, nee. CL
stillgelegt?
CL Polizei. Nee, das ist CL Polizei Köln. Ja, genau. Es ist eine Spiegel-TV-Reportage. Liebe Grüße übrigens an das ganze Team von Spiegel-TV. Keep up the good work. Lasst euch nicht von den Drittanbieterfenstern niedermachen. Egal, an welchem Sendetag ihr demnächst ab 2018 ausstrahlt. Olli und Jan sind immer an eurer Seite. Wenn ihr uns braucht, wenn ihr wieder eine Spiegel-TV...
Wieso kriegen die einen neuen Sendeplatz?
Na, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Die laufen ja quasi nur deswegen am Sonntagabend bei RTL, weil dieser DCTP Alexander Kluge, die Kluge-Mafia, das irgendwie so ausgedealt hat. Und es wurden neue Verträge ausgehandelt. Und es kann sein, dass das Spiegel-TV an den Kragen geht. Und das Spiegel-TV von dem angestammten Sendeplatz, zumindest am Sonntagabend, wo man wirklich... Wenn man eine Sache weiß, zwei Sachen in meinem Leben sind eigentlich sicher. Dass es zwei Päpste gibt und dass am Sonntagabend Spiegel TV läuft. Und das ist eine Sache, die wird jetzt in Frage gestellt. Die Welt ist in Bewegung. Wirklich, bleibt denn kein Stein mehr auf dem anderen? Das gibt's doch gar nicht.
Das finde ich aber schade. Also ich möchte gern, dass ein paar Sachen, ne, das ist so schön, wenn ein paar Sachen im Leben bleiben. Ich war hier in Hamburg gerade in meinem Lieblings-Krockladen auch, ne? Nur mal kurz nebenbei gesagt.
Und die gibt's schon seit 30 Jahren. Die Schuhe kaufen kann, ne, oder?
Nee, Krock zum Essen. Und wusstest du, Hamburg ist eine Krockstadt. Außerhalb von Hamburg wird kaum Krock gegessen, aber in Bremen gibt's ja auch noch einen Krock, oder?
Bei uns gibt's auch Krockläden, bei uns gibt's in Bremen gibt es Filou und wie heißt das andere noch? Scheiße, fällt es mir nicht ein.
Also Croque Francais im Stellinger Weg.
Ja.
Croque Francais in Hamburg, in Eimsbüttel im Stellinger Weg, Ecke Heusweg, glaube ich. Oder Schwenkestraße, nee, Heusweg. Das ist meine alte Hut da hinten in Eimsbüttel. Da gibt's einen Croque-Laden. Der ist, glaube ich, seit 30 Jahren die gleiche Karte. Ich nehme immer den mit doppelt Schinken und doppelt Käse, ohne Tomate allerdings. Und dann immer Knoblauchremoulade und dann noch dieses hier, die haben diese so Kraut. Das ganze Ding schmeckt eigentlich nur nach Kräuterremoulade, nach Knoblauchremoulade. Aber das macht es ja eigentlich aus. Und weißt du was? Croque ist eigentlich natürlich schon hier Subway-Vorgänger. Und ist mega lecker und mega geil. Ich finde Croque geiler als Subway.
Gibt's in Bremen auch. Ist, glaube ich, auch so ein Überbleibsel aus den 80er Jahren, wo das irgendwie nach Deutschland geschwappt ist. Baguetterie Filou in Bremen-Fegesack und Crêpe Suzette in der Bremer Innenstadt. Das sind meine
Crêpe ist was anderes als Croque.
Nee, aber der Laden heißt Crêpe Suzette und da kann man auch Crocs kaufen. Crocs und Baguette.
Mhm. Früher gab es in Hamburg ganz kurz noch die Crêperie. Die haben alles mit Crêpe gefüllt. Hackfleisch, da gab es alles, auch so deftige
aber dann
Sachen. Die Crêperie.
Muss der Laden leider zumachen, weil der Besitzer Crêpes hatte.
Ach, genau, mega Gag.
Ja. So, pass auf, also es geht um folgende Geschichte. Also bei YouTube heißt der Film, da könnt ihr mal suchen, Fahrradcops legen CL500 still. Das ist aber, glaube ich, illegal hochgeladen. Und wenn wir das jetzt erwähnen, wird wahrscheinlich Spiegel TV das bei YouTube sperren. Gibt es aber auch auf dem Spiegel TV Portal. Spiegel TV Reportage vom 28.03.2017. Kölner Fahrradcops. Wenn man als Polizeibeamter so die 50 langsam in Blickweite hat und man nochmal was gegen das kleine Bäuchlein tun möchte, was sich vom Innendienst so langsam da so unter das Hemd geschlichen hat, dann lässt man sich für eine Fahrradcop-Unit registrieren. Man sieht wahnsinnig uncool aus, aber man ist den ganzen Tag draußen, man arbeitet mit den Menschen, man hält sich fit und man kann quasi seiner Polizeiarbeit vom Fahrrad aus nachgehen, in der uncoolsten Uniform, die es überhaupt bei der deutschen Polizei gibt, nämlich ein Fahrradhelm und so ein Neon. Das ist natürlich noch uncooler als die Motorrad Motorradstaffel. Die, weißt du noch, diese grünen Lederkombis von früher, der Motorradstaffel.
Ja, aber grüne, es gibt eine Motorradstaffel, Jan, eine Motorradstaffel, die finde ich immer so anmutend, die weißen Schimmel. Kennst du die? Die ganzen weiß fahren. Die haben, glaube ich, auch sogar eine weiße Maschine. Die sieht man ganz selten.
Das ist von der Leibstandarte,
von Merkel, ne?
Leibstandarte Frank-Walter Steinmeier.
Das wirklich? Ist, weil die sind ganz in weiß und die sehe ich ab und zu bei uns auf der Ecke, sind die in Berlin und dann fahren die da so anmutend längs. Es sieht so aus, als wenn die Maschinen schweben, als wenn die gar keine Räder haben und auch als wenn da nur Skelette unter diesen weißen Anzügen
das
sind
das,
und nur
nee, das
so
sind
Todesschwadronen. Und das die sind irgendwie auch ein bisschen
aus erster Hand. Es sind keine Motorräder, sag ich dir aus erster Hand. Das sind einfach mit Gaffertape zusammengeklebte zwei Segways, die zusammengeklebt werden. Da wird mir so mit angemalter Pappe wird da so eine Verkleidung drüber gemacht und dann sieht das so aus, als würden die schweben. Gehören aber zur Leibstandarte Frank-Walter Steinmeier auf jeden Fall. Also dieser
die
Film,
sehen aus wie unheimlich krasse Ficker, muss man ganz ehrlich sagen. Also wie so derbe Typen auf diesen weißen Maschinen. Die kommen an, gehen in den Spätkauf, rammeln die Besitzerin, kriegen alle Sachen umsonst und als nächstes gehen sie mit Steinmeier irgendwie hier auf so einen Empfang. Und das sind so Typen, die führen auch so mehrere Leben. Das ist wie bei John Sinclair, wenn die Horrorreiter kommen. Nur in gut. Das sind die Horrorreiter in gut. Oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle finde ich die wahnsinnig beeindruckend, wenn ich die ab und zu sehe.
Zurück zu dem Polizeivideo des Jahrhunderts, muss man fast sagen. Es geht also um die beiden Kölner Fahrradcops, Oberkommissare Jochem und Mertens. Also ist wirklich, das ist kurz vor Toto und Harry. Es ist wirklich eine unglaubliche Dynamik zwischen den beiden. Die fahren durch die Gegend, schreiben Falschparker auf, halten sich fit, sind bürgernahe Beamte. Innerhalb der Polizeitruppe natürlich hierarchisch vom Ansehen. Der Polizeikorps spielt in einer ganz anderen Kategorie. Der ist eigentlich quasi sowas wie auf Polizeipräsidentenniveau. Wenn GSG 9 Beamter, wenn der einen Fahrradpolizisten sieht, dann schnallt er mit der Zunge und verbeugt sich dreimal, und hebt die Augen erst wieder, wenn der Fahrradpolizist vorbei ist. Also nur damit man weiß, wie man die Fahrradpolizisten überhaupt in der Polizeitruppe einordnen muss. Tollen Fahrradhelm auf, so neongelbe Uniform und die fahren durch die Kölner Innenstadt und auf einmal fällt ihnen an einer Ampel ein weißer CL 500 auf. Schön tiefer gelegt, dicke Rims und so drauf. Und der Fahrer natürlich ein junger Mann mit Migrationshintergrund. Ich würde mal sagen, nordafrikanischer Raum. Früher hat man Nafri gesagt, darf man ja mittlerweile gar nicht mehr. Ist ja politisch nicht mehr korrekt. Aber Nafri hat man früher gesagt. Noch ein rustikales Verständnis von oben und unten, Hierarchie, auf beiden Seiten. Polizei, die beiden Polizisten, Oberkommissare Mertens und Jochem, sind beide gefestigt von zu Hause. Auch da weiß man, wo oben und unten ist. Und bei dem jungen Mann im CL 500 sowieso. Und der spielt mit dem Gas und fährt dann los. Und da hört nämlich der Experte Polizei-Oberkommissar Mertens raus. Da wurde was am Auspuff gemacht. Und das gibt es mittlerweile. Das wissen junge Leute gar nicht mehr. Die beliebtesten Beamten früher bei der Polizei waren so zwischen den 60ern bis eigentlich spät in die 80er, 90er Jahre rein. Die 16-Jährigen vom Mofa geholt haben, um geguckt haben, ob da irgendwas am Auspuff rumgeschraubt wurde. Gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Macht doch keiner mehr,
nee,
oder?
Obwohl neulich habe ich das irgendwo tatsächlich gesehen, dass beim Wagen der Auspuff, das war auch so ein tiefer gelegter Golf, und den haben sie auseinandergenommen. Der sah aber auch wirklich sehr merkwürdig aus mit so riesigen Reifen. Ich glaube, es war alles nicht angemeldet. Also ich glaube, das gibt's immer noch, aber Mofa-Polizisten gibt's vielleicht jetzt nicht mehr so. Es gibt ja auch kaum noch Mofa-Fahrer.
Ja, eben, gibt diesen kalten Angstschweiß, wenn man einen Polizisten sieht, man weiß irgendwie, man hat da an seinem Auspuff was irgendwie manipuliert. Das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, außer eben in dieser Raser-Szene. In Köln übrigens Riesenproblem, Raser, ich glaube, 3 Tote letztes Jahr und so. Die Polizei ist also allen voran, Polizeioberkommissare Mertens und Jochem, sind sensibilisiert. Und jetzt, auf dem Kölner Ring war das. Setzt sich Polizeioberkommissar Mertens, der schon so eine Krawatte hat, weil er diesen verdammten Raser, mit diesem aufgebohrten, er hat den Migrationshintergrund schon gerochen, den Auspuff gerochen, und er fährt ihm auf dem Ring hinterher und er schafft es wirklich, den einzuholen, und dann kommt erstmal das volle Programm. Nummer, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Polizeioberkommissar Jochem ist so ein kleines bisschen, der ist ein bisschen cooler und, hey, Mensch, Michael, muss das jetzt sein und so, der will eigentlich nur lieber zurück auf Wache und meinen Luftdruck überprüfen. am Polizeifahrrad. Nee, aber Mertens will es ganz genau wissen, und er kriegt dann wirklich in seiner Uniform da vom Fahrrad runter, setzt so den Helm ab und findet dann raus, irgendwie da ist was am Auspuff gemacht. Dann hat der Nafri da aber die ganzen Papiere mit dabei vom TÜV und so, alles eingetragene Veränderungen, und dann finden sie raus, es ist ein aufgebohrter Klappenauspuff, und das Ding kommt jetzt erstmal zum TÜV. Man schaukelt sich auch gegenseitig hoch. Das dauert über 15 Minuten. Die ganze Szene dauert 21 Minuten 50 Sekunden. Und man muss sich das wirklich komplett anschauen. Es ist eigentlich wie ein zeitgenössisches Theaterstück in zwei Akten.
Aus welchem Jahr ist diese Aufzeichnung?
2017. Es ist anderthalb Monate alt. 28.03.2017. Ganz frisch. Du musst es dir gleich mal angucken. Und es ist wirklich wie ein Theaterstück.
Sag mal, wie es heißt.
Kölner Raserszene. Fahrradcops legen CL500 still bei YouTube oder in der Spiegel-TV-Reportage vom 28.03.2017 zu erreichen auf spiegel.tv. Kann man ruhig mal Werbung machen. Unglaublich. Und man schaukelt sich hoch, beide Seiten sind uneinsichtig. Beide sind, ich sag mal, von der Kindheit an geprägt durch eine strenge Hierarchie. Bei dem einen hat der Vater wahrscheinlich mal die Hand angelegt, bei dem anderen aber vielleicht auch ein kleines bisschen. Beide wissen, wo oben und unten ist. Dann wird ein Streifenwagen hinzugerufen von Schutzbeamten, weil man sich nicht einig ist und weil dann irgendwann der Wagen soll abgeschleppt werden, der soll aufgebockt werden, da kommt so ein gelber Engel vorbei und der Fahrer möchte den Schlüssel nicht rausrücken, sagt dann, ja, der Wagen fährt schlüssellos, der fährt keyless. Wie, der fährt schlüssellos? Ja, da braucht man keinen Schlüssel für. Ja, dann zeigen Sie mal, wie kommt man denn da rein? Dann stehen sie vor dem Wagen und sagen, ja, geht nicht auf. Ich habe keinen Schlüssel, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Also macht dann irgendwelche komischen Tricks, legt den Schlüssel weg, gibt den seinem Kumpel und so. Dann wird er durchsucht, dann kommt eine Beamtin, da kommt eine Polizistin, die sein Telefon festhält und dann sagt er wirklich, ich möchte nicht von einer Frau durchsucht werden. Und das ist der erste Moment, wo du das Gefühl hast, gleich kriegt einer eine Kopfnuss. Also entweder er oder die Polizisten, gleich passiert da irgendwas. Aber es hält sich alles im gewaltfreien Raum. Dann wird das Ding aufgebockt, ich möchte das Ende nicht verraten. Und dann Schnitt, zweiter Akt, am nächsten Tag beim TÜV, alle sind total aufgeladen. Und was man dann sieht, ist ein großflächiger Fick. Da fickt das System großflächig. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Ein Mann, der ein bisschen zu viel Spaß hat mit seinem Auto in seiner Freizeit. Und zwar wirklich, da holen die Beamten Jochem und Mertens nochmal die Diensttelefone raus und machen ein paar Anrufe bei befreundeten Behördenleitern. Und da wird wirklich alles rausgeholt. Da wird der Joghurtbecher mal so richtig ausgekratzt. Und da wird wirklich das volle Programm durchgezogen.
Es klingt phänomenal. Es klingt genau nach einer Doku, die ich mir heute Abend noch angucken möchte. Ja,
und alleine alle Darsteller sind, ich besitze gerade dran, ich muss es mal klären über die Anwälte, wie das mit dem Urheberrecht ist. Weil wenn das jemand von Spiegel TV hört, ich würde gerne hiermit öffentlich ausgesprochen, mir die Aufführungsrechte für ein Theaterstück ich möchte es gerne zu einem Theaterstück umwandeln. Ich habe den Titel auch schon. Stilllegung heißt das Theaterstück. Ich bin schon mit Chris Derkon, mit Chris Derkon, der jetzt demnächst in Berlin endlich mal Welttheater machen möchte, im Gespräch. An der Volksbühne mit Chris Derkon. Wir haben schon bei WhatsApp und über Twitter uns unterhalten. Der kommt ja demnächst. Und wir machen da so ein richtig dickes Ding in der Spielzeit 2019. Tim Renner hat sich auch schon zur Premiere angemeldet. Und dann wir stellen so einen fetten CL 500 auf die Bühne und ich versuche, pick mir die Besten raus und wird eine Böhmermann-Inszenierung. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Die Theaterszene in Berlin wird mit der Zunge schnalzen. Chris Derkon, Intendant, Inszenierung von Jan Böhmermann.
Aber du bist auch immer live vor Ort. Du bist immer live vor Ort, oder?
Geil.
So. Und ich finde das mega. Ich möchte jetzt unterbrechen, um mir das anzugucken. Schade. Können wir nicht machen, weil mein Akku ist auch heute nicht ganz so stark. Wir müssen weitermachen. Aber es klingt nach einer fantastischen Dokumentation.
Ja. Und man achtet nur mal darauf. Also, wie gesagt, in zwei Akten.
Der erste ist ein Kammerspiel, oder? Es wird ein Kammerspiel.
Es wird ein Kammerspiel. Es dauert ungefähr 1:15 aufgeführt. Ich habe schon angefangen, das zu transkribieren. Bitte, liebe Kollegen von Spiegel TV, das ist wirklich ernst gemeint. Ich möchte die Aufführungsrechte haben daran. Ich weiß nicht genau, wie das rechtlich ist, ob ich das vielleicht irgendwie noch fiktionalisieren muss, aber das muss schon relativ nah an der Wirklichkeit sein, weil dann allein die TÜV-Typen, da kommt wirklich das Beste, was der TÜV Rheinland zu bieten hat. Nicht diese nicht diese komischen Dekra-Leute, die mal irgendwie so ein Gefälligkeitsgutachten machen und Klappenauspuff, Knickknack, geht schon gut und so. Nee, da kommen Männer ran, da sind Männer am Werk, die was von ihrem Fach verstehen und zwar auf beiden Seiten. Und beide Seiten packen das volle Programm aus. Und wenn du die Typen vom TÜV siehst, dann weißt du auch, die haben noch ein Jahr beim TÜV Rheinland und jetzt kommt ihr Meisterstück. Diese Prüfung. Ja. dieser Wagen wird auf Herz und Nieren, da wird auch nochmal die Milz einmal umgedreht und wirklich alles geguckt. Da wird nach dem Dreck unterm Fingernagel geguckt und da zeigt, was die deutsche
Aber eigentlich,
Polizei,
weil die alle keinen Bock haben, dass ein Ausländer so ein Auto fahren darf, oder?
Nee, aber
die kommen hier in unser Land und kommen und fahren so einen Wagen.
Nein, das ist wirklich, du hast auf ganz vielen Ebenen eine unglaubliche Genugtuung dabei, weil du kannst beide Seiten, ich kann beide Seiten verstehen. Ich, bei beiden Seiten bin ich total empathisch. sympathisch. Am Ende überwiegt dann doch die Schadenfreude. Ist wirklich ein großflächiger Fick mit mehreren extrem großen Behördenpenissen. Und meine Lieblingsstelle ist, wenn ihr das gucken wollt, dann müsst ihr jetzt kurz eine Minute vorskippen. Meine Lieblingsstelle ist, Oberkommissar Mertens ruft bei der Stadt Köln an. Eine neue Wendung im Fall. Ein Mitarbeiter vom Stadt- und Kassenamt der Stadt Köln hat sich bei der TÜV-Prüfstelle eingefunden. Der Raser vom Vortag hat noch Ausstände bei der Stadt Köln. Der Wagen muss gepfändet werden.
Oh nein, ey.
Und siehst du, also
am Ende ist der Typ aber so ausgezogen, oder?
Nein, also der Typ... willst du es hören oder soll ich nicht verraten?
Ja. Ich verrat's nicht.
Gerne. Ich verrat's für alle Leute, die es nicht gucken können. Am Ende, das Ganze...
Stimmt, weil viele haben ja kein Internet von unseren Zuhörern.
Ja, viele Leute sind jetzt im Zug kein... Also, die Geschichte war, der Typ hat einen per Funksender steuerbaren Klappenauspuff eingebaut in seinem extrem tiefer gelegten weißen CL500. Der hat quasi ein Smartphone im Handschuhfach angeschlossen und kann über eine App per Knopfdruck den Klappenauspuff aufmachen und dann macht das kannst du gar nicht so einfach sehen, irgendwelche komischen Druckluftschläuche, irgend so ein komisches Tuning-Accessoire, und das haben die TÜV-Prüfer dann rausgefunden mit ihren Brillen, die sie auf die Nasenspitze raufschieben, so zwei graue Wölfe vom TÜV, und am Ende ist dann erstmal wird dann nochmal die charakterliche Eignung in Frage gestellt von Oberkommissar Michael Mertens, der auch das geschafft hat, 48 Stunden lang den Kaffee offen zu haben, vom Vortag schon sauer und diese Wut noch in den nächsten Tag mit reingezogen, und der ruft dann nochmal bei der Führerscheinstelle an und kommt dann mit dem Leiter der Behörde überein, dass der Fahrer doch mal ganz kurz mal noch eine MPU machen muss. Und dann kommt der Mann vom Kassen- und Stadtamt Köln, findet raus, dass er noch Steuerschulden offen hat, und dann kriegt er den Wagen erstmal nicht zurück, weil der gepfändet wird. Da wird ihm der Führerschein entzogen, der Wagen wird eingezogen.
Wer ist der Gewinner dieses Kammerspiels? Keiner
der Zuschauer,
so richtig, oder?
Der Zuschauer und die Gesellschaft. Du weißt wirklich, du lernst Deutschland kennen in 21 Minuten 50 Sekunden. Und deswegen, ich versuche Chris Derkon zu überzeugen und das Team von Spiegel TV. Ich mache da ein Riesending draus. Mit Birgit Minichmeier, die habe ich kennengelernt. Die ist ja auch offen für alles Neue, was aus London kommt. Vielleicht Lars Eidinger oder sowas. Einfach so eine richtig geile... Oder wir machen das einfach mit Problemjugendlichen aus Neukölln.
Das wollte ich gerade vorschlagen. Mach das doch mit mit Laiendarstellern.
Aber die nur mitmachen, weil sie mit einem echten CL500 auf der Bühne stehen dürfen.
Genau. Aber du kannst da auch noch eine politische Geschichte reinbauen. Das funktioniert auf so vielen Ebenen, so wie das jetzt gerade schon klingt. Geil.
Stilllegung.
Ja, das ist doch mal ja. Da kannst du jetzt einfach deinen eigenen YouTube-Kanal machen mit deinen eigenen Videos. Jetzt hast du jetzt auch schon ein paar vorgeschlagen.
Nein, mein Ehrgeiz ist, den Theaterstandort Berlin komplett umzukrempeln. Zusammen mit Chris Derkon.
Und dann musst du Beate Zschäpe das Musical fertig kriegen, Jan.
Ja, das dauert bis zum Prozessende. Gut, das wäre das. Liebe Grüße an Spiegel TV. Schafft das, Leute. Zieht das durch. Kleine Spiegel TV Vorhersage vielleicht für heute. Heute Abend.
Was ist aktuell?
Trumps Amerika. Donald Trump. Ist sie nicht reißerisch genug? Vielleicht müssen sie irgendwas Audience Flow mäßiges machen. Irgendwas, weil ein großer Spielfilm läuft, irgendwie König der Löwen oder sowas. Und dann müssen sie mal die Löwenpopulation in Deutschland. In Brandenburg wurden Löwen ausgesetzt.
Apropos Löwen, ich habe dieses Video gesehen, wo ein Esel in so einen Tigerzoo in China verfüttert wird. Ein lebender Esel wird reingeschmissen in so einen Tigerzoo und zwei Tiger töten den. Dauert über eine Stunde, der wird dann immer wieder untergegluckert und irgendwann haben sie dann endlich fertig gemacht. Hast du es auch gesehen?
Ja, sowas gucke ich mir nicht an. Aber wäre doch eigentlich eine geile Idee für Brandenburg. Also ambitionierte Tierschützer, die nach dem Wiederaussetzen von Wölfen, dem Auswildern von Wölfen und dem Ansiedeln einer Wolfspopulation in Mitteleuropa jetzt sich den Löwen vornehmen. Der Löwe muss zurück in deutsche Wälder. Das war ja früher so, bevor der Mensch den Löwen ausgerottet hat, wimmelte es ja im deutschen Wald, den es ja auch mittlerweile fast gar nicht mehr gibt, vom deutschen Löwen. Der bayerische Löwe, daher kommt er ja auch. Der bayerische Löwe.
Stimmt, die haben doch einen Löwen... Ja, hatte der nicht auch, ist der nicht im Wappen mit drin, der bayerische Löwe? Nee, ne?
Oder ja, doch, ja, eben. Weil er früher in Bayern im Wald, der war ganz, es gab
so blau-weißer, ne?
Blau-weißer, der Wasserlöwe, der Waldlöwe. Es gab viele Löwen früher in Deutschland. Die sind alle ausgerottet, weil der Mensch aus ihren Stoßzähnen Klaviertasten gemacht hat. Und das wird aber jetzt wieder angesehen. In Brandenburg, Löwenprojekt. Das ist für 2022.
Was mir jetzt noch fehlt, ist so eine weiße Robe, die Gendarme, also die Leibgendarte von Steinmeier. Ach, das hat mich geil gemacht vorhin ein bisschen. Was mich gerade nicht so geil macht, ist, wenn ich mir diesen Prozess angucke über Bill Cosby, der momentan gerade geführt wird, was ja auch gerade, hast du den ein bisschen verfolgt, die ganze Geschichte?
Ja, ich möchte da unparteiisch bleiben.
Ich finde
es schön, dass solche Sachen mal aufgearbeitet werden und dass man dieses komische, wie hieß immer dieser Typ in bei der BBC, dieser merkwürdige Moderator, der auch über 40 Jahre irgendwelche Kinderfick-Geschichten am Laufen hatte und so, ja, dass solche Sachen endlich mal aus dem Dunkeln rausgeholt werden und egal wer das ist,
die Frage, dass die einfach ja, mal aber die Frage kommen. Ist natürlich, wie es ja auch beim Fall Kachelmann ist, ich bin da auch ein bisschen bedacht immer, es ist aber so,
willst dass ich Fall glaube, ich über 20... Cosby nicht mit dem Fall Kachelmann vergleichen?
Nein, generell bin ich immer auch vorsichtig mit Verurteilungen, allerdings ist es so, dass glaube ich sich über 20 Frauen gemeldet haben, die er angeblich früher betäubt haben soll und die er dann missbraucht hat und dann habe ich mir gestern auf YouTube so ein paar Berichterstattungen angeguckt und was mich dann wirklich immer aufregt und was wirklich schlimm ist, sind diese Kommentare da drunter. Dann ist da halt diese eine Frau zu sehen, die leicht maskulin aussieht und dann schreiben natürlich ganz viele Männer, wer will die denn eigentlich ficken oder ähnliches drunter. Natürlich nochmal vielleicht ein bisschen witziger ach formuliert Gott, oder ähnliches. Und das ist immer die Sache, wo ich so echt, also ich will keinen Menschenhass mehr haben. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr sagen, die Menschheit ist scheiße und so. Ich finde mich aber immer wieder in Situationen wieder, wo sowas ist. Und genau da ist das gerade wieder der Fall. Es gibt natürlich viele. Bill Cosby war eine richtig große Nummer, muss man dazu sagen. Und auch hier in Deutschland habe ich die Cosby-Show gerne gesehen. Die Huxtables Ende der 80er Jahre lief, also nach meinem Bewusstsein, das erste Mal in Deutschland. Und es war eine gute Sendung. Und er war so ein Vorzeige-Schwarzer, so ein Afroamerikaner, der, sage ich mal, ja, also so ein wohlhabendes Leben geführt hat. Und die Stand-Up-Shows von Bill Cosby damals sind legendär. Das muss man auch sagen. Das war wirklich ein sehr, sehr ein wahnsinnig erfolgreicher Komiker.
Ist es nicht so, dass große Teile vom Programm von Jürgen von der Lippe aus den 80er Jahren von Bill Cosby eigentlich stammen?
Das hast du mir mal erzählt. Ich glaube, das stimmt sogar. Und das stimmt. Ja, das habe ich nämlich sogar nachgeguckt. Bill Cosby hat wirklich wahnsinnig viel Erfolg gehabt und so. Aber diese Leute, die dann da unter, ich meine, da kann man ja noch so harter Fan sein von Bill Cosby. Das ist das darf man sich eigentlich alles gar nicht durchlesen. Auf alle Fälle eine krasse Geschichte. Und Netflix hat auch gerade ein Bill Cosby Special oder nicht nur gerade, sondern seit dieser Fall bekannt ist, zurückgezogen und ähnliches. Bill Cosby hat gesagt, er will direkt danach auf eine Stand-up-Tour gehen und das Ganze verarbeiten. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie ein 80-jähriger Mann das auf der Bühne nochmal alles verarbeiten will. Das klingt alles nach einer grauenhaften Geschichte gerade. Jetzt ist die Verbindung besser. Wollen wir kurz noch ein Lied wünschen und wir machen dann die großen fünf, mein Freund?
Das fände ich eine sehr gute Idee. Mein lieber Freund, was ist das für eine neue Verbindlichkeit? Ist ja ekelhaft. Haben wir jetzt eigentlich alle wichtigen Sachen schon besprochen? Wir haben viele Dinge nicht besprochen. Ach so, mir hat jemand geschrieben, es ging um die, warte mal, ja, warte mal, wo war es denn? Genau. Genau, letzte Woche haben wir kurz über die Hotels gesprochen. Schon ein kleiner Appetizer auf die großen fünf Dinge, die wir in Hotels brauchen. Wir haben über das Egon Bar Hotel gesprochen und der André hat mir bei Facebook geschrieben, dass wir mal ins Maritim Hotel nach Bonn sollen, weil das ganze Hotel sei eine einzige Egon Bar Suite. Da würde die alte Bundesrepublik noch quasi Hotel geworden, am Rhein stehen, das alte Maritim Hotel in Bonn, da wenn man die alte BRD nochmal erleben möchte, fährt man dahin.
Ich fahre öfter in Bonn, Maritim, das mache ich mal.
Aber ich fahre nicht in Maritim Hotels mehr, weil es ist mir seit dem AfD-Parteitag, da muss man klare Kante zeigen.
Sag mal, kennst du noch Kochlöffel, diese Essenskette?
Natürlich, immer wenn man Bock auf ein knuspriges Brathähnchen hatte, dann ist man zu einem Imbissstand gefahren. Wenn man Bock auf ein Brathähnchen hat, was schon seit 3 Tagen auf der Rotonde hängt, dann ist man zu Kochlöffel gefahren. So ein labriger
Haut. Genau. Gibt's Kochlöffel noch? Gab's in Hamburg nie. Habe ich aber immer, wenn ich Verwandte in Dortmund oder so besucht habe, gab's Kochlöffel. Ich bin gerade dabei, alte Franchise-Unternehmen rauszugraben. Auch wie auf Wiener Wald. Aufzukaufen. Wiener Wald gibt's nicht mehr in Hamburg zum Beispiel. Wiener Wald ist hier weg. Gibt's in Köln noch einen Wiener Wald? Weißt du das? Oder ist Wiener Wald auch ganz weg?
Das nein, gibt's auch nicht mehr. Gibt es noch dieses die Stöver-Pommes und die Stöver-Männchen? Diese Stöver-Pommes, die geriffelten Stöver-Pommes.
Die Stöver-Pommes in der Spitztüte, wo sich unten die warme Currysoße gesammelt hat.
Oder die warme Mayo, die dann irgendwann zu Ei und Fett wieder wurde.
Mhm. Ja, gibt es überhaupt noch warme Mayo und warme Curry-Ketchup so beim Imbiss, der so richtig so mit der Kelle rüber macht in der Spitztüte?
Doch, würde ich schon sagen. Also ich war letztens bei Wurst Willi am Ring in Köln und da muss ich schon sagen, das war wirklich alte Imbissqualität, wie aus den Mitte der 80er Jahre. Also da habe ich wirklich diesen alten, leicht säuerlichen Mayo-Geschmack noch, wirklich, da kam wie bei Ratatouille, als er das Ratatouille ist am Ende und meine Kindheit, wie vor meinem inneren Auge nochmal an meinem vorbeifuhr, da habe ich diesen Freibad-Mayo. Egal, die stellen wir nicht in die Kühlung. Die Mayo können wir draußen stehen lassen, die ist eh morgen alle.
Die kann warm dann, werden, ja, die soll eh warm sein, genau.
Ja, ja. Schöne warme Mayo.
Na, gut. So, jetzt machen wir noch die großen fünf Sachen in einer zügigen Version, nachdem wir uns noch einen schönen Song gewünscht haben beide.
Ja, ich wünsche mir noch einen Song von Kraftklub. Ist mir egal, welcher vom neuen Album von Kraftklub. Die haben einen wirklich... Oh, das muss ich auch noch ganz kurz, kann ich das ganz kurz noch erzählen? Weil das glaubt ja, eigentlich wieder keiner. Ja, auf der, ich sag mal, Top 10 der großen Momente meines Fernsehlebens, also persönlich, die ich als persönlich schön empfunden habe, oder mein Team und ich, ist diese Woche ein neuer Moment unter die ersten drei fast gekommen. Kraftklub war zu Gast in einer Spezialsendung, die wir am Donnerstag ausgestrahlt haben. Eine Sendung, wo am Ende eine Zuschauerin überrascht wurde mit einem privaten Kraftklub-Konzert. Und dann waren die da, die sind eh gerade auf Promotour und so und hatten alles dabei. Und ja, dann haben die quasi am Ende gesagt, hey Jan, wollen wir nicht noch hier für die Zuschauer wollen wir nicht hier einfach noch ein Konzert spielen? Wie ein Konzert. Ja, wir können eben unsere Sachen, die haben ja den Auftritt auf der Bühne gemacht, wir können die Sachen doch einfach auf den Hof rollen und dann spielen wir noch ein Konzert für die Zuschauer, spielen wir noch ein paar 10 Songs oder sowas. Und ich so, ja, okay, wenn wir das hinbekommen. Und dann hat das Team von der Bild- und Tonfabrik, vom Neo-Magazin, meine Crew, die haben das dann zusammen mit der Crew von Kraftklub geschafft, innerhalb von einer halben Stunde quasi so ein Konzertsetting auf unserem Hof aufzubauen. Geil. Dann haben die das getwittert. Dann haben die bei 1 Live das gemeldet, dass sie das getwittert haben. Und dann waren ungelogen innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde auf einmal 1000 Leute bei uns auf dem Hof. Spontan. 1000 Leute.
Geil.
1000 Leute.
Aber sicherlich.
Und dann
das klingt nach einer mega guten Idee.
Nein, das war wirklich einfach 1000 Leute, die wirklich dann einfach spontan zum Studio gekommen sind. Und wir standen da, konnten es gar nicht fassen. Wir wollten eigentlich das Staffelende feiern und haben irgendwie einen Grillabend geplant. Und auf einmal fanden wir uns in einem großen Konzert wieder. Und dann haben auch
und wie lange haben die gespielt?
Ich würde sagen, 40 Minuten haben die gespielt. Es cool. kam keine Polizei aus irgendwelchen Gründen. Also offenbar hat niemand, entweder haben alle zugehört.
Wie laut war es denn? Habt ihr am Plug gespielt? Nee, ihr habt richtig mit Verstärkung.
Nein, es war jetzt keine große Anlage. Es war halt das, was wir da hatten. Das war wirklich ein echtes, spontanes Konzert. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich heartwarming. Wenn man sich die Bilder anguckt, ich schicke dir mal ein Video eben zu. Und ich kann es kurz mal abspielen hier, damit die Leute mal hören, wie es klang. Das war wirklich... wirklich unfassbar. Sowas habe ich noch nie. Es war also gar nicht die Musik, also auch, aber es war einfach berührend. Naja. Ich sag mal,
klingt super.
Ich
mag Kraftklub jetzt noch lieber, nachdem ich gesagt habe, dass ich diese Single so doof fand und ich die wieder getroffen habe bei Zirkus Halligalli und die trotzdem so nett war und ich noch so affektiert immer an Felix vorbeigeschlichen bin, weil ich aber auch vorher noch anderes Erlebnis hatte, aber das auch witzig gemacht hat und der auch gesagt hat, weißt du was, ich sehe das alles sportlich und dass der Typ so klug und reflektiert ist und genau weiß, dass das nicht gegen die persönlich gemeint war, sondern dass man vielleicht auch einfach, weil ich die ersten beiden Platten von denen toll finde und die Sachen, die gemacht haben, einfach enttäuscht mal war. Das kann man ja auch mal sein. Und das war auf alle Fälle eine gute Sache, die dann da wieder zu sehen. Gute Band, da kann man nichts gegen sagen.
Ich hab's dir zugeschickt, das ist wirklich spektakulär. Spring aus dem Fenster, ich weiß nicht, ob der Song so heißt, aber den spielen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz auf Fidi Bumsi Playlist.
Und das Sklave anmachen, das ist die neue Single.
Haben wir das nicht letzte Woche schon drauf gemacht? Ich glaube, letzte Woche haben wir schon drauf gemacht.
Achso, ich wünsche mir auch noch einen Song. Darf ich mir auch noch einen Song wünschen?
Ja, gerne.
Bill Withers hat Grandma's Hands geschrieben und dieser Song ist total schön, Soul-Song, in der Hand davon, wie über seine Mutter, Oma, Grandma's Hands halt und so, ne? Aber irgendwann, und das ist ein Sample, der war No Digidity oder wie das, Black Boys, Boy Street, Streets.
No Digidity, No Doubt, was, keine Ahnung.
Und dann singt er Grandma's Hands. Und das habe ich mal einer Freundin von mir vorgespielt und die hat einen perfiden, genauso einen Humor wie ich und hat dann gesagt, Grandma's Hands und hat immer so eine Wichsbewegung gemacht dazu. Seitdem kann ich diesen Song nicht mehr hören. Aber er liegt hier gerade vor. Grandma's Hands von Bill Withers. Und dann gibt's die großen fünf Dinge in einem Hotel, die wir auf alle Fälle bei unserem Hotel hätten.
Und wenn Sie mir noch einen Gefallen tun würden, wenn Sie bei diesem Song, den Olli sich gerade gewünscht hat, sich einfach Olli Schulz auf einem Hotelbett in Hamburg vorstellen, nur er, ein Mikrofon und seine linke Hand, das wäre ganz schön, würde mich freuen.
Fest und Flauschig mit Böhmermann und Schulz.
Herzlich willkommen zurück, Fest und Flauschig. Ich muss mich entschuldigen, ich habe gehört, ich plopp heute die ganze Zeit. Ja. Das liegt daran, dass das Mikrofon höchst empfindlich ist und ich keinen Popschutz hier habe. Das wird sich beim nächsten Mal ändern.
Das Mikrofon ist ein Sensibelchen, das Mikrofon. Das Mikrofon ist
ja, ein Sensibelchen. Ich bin auch ein Sensibelchen und ich bewege mich vielleicht auch zu weit immer wieder weg vom Mikro und so weiter und so fort.
Du lehnst dich zu weit aus dem Fenster.
Ich lehne mich zu weit aus dem Fenster. Jan, hier kommt eine unserer ältesten, unserer Evergreens aller Rubriken, die Mutter aller Rubriken. Hier sind...
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute die großen fünf Dinge, die wir in einem Hotel unbedingt brauchen. Wenn wir ein Hotel führen würden, was würden wir da reinbauen?
Auf Platz fünf bei mir, einer zum Quatschen. Also wenn du alleine bist im Hotel und du hast noch Lust abends, dass einer mit dir was trinkt oder so, habe ich immer einen zum Quatschen unten an der Rezeption, der zu dir hochkommt und mit dir einen trinkt oder mit dir eine Zigarette raucht oder dir deine Probleme anhört. So ein Vertrauensmann, ein Spannmann, wie man im Gefängnis gesagt hat, wenn man nicht alleine auf dem Zimmer sein will. So einer. Und kannst unter anderem sagen, ich will gerne einen hier oben haben. Muss auch, kann gleichgeschlechtlich sein, kann auch eine Frau sein. Allerdings, es läuft nichts. Ist kein Puff bei mir. Sondern es geht nur darum, einfach mal zu quatschen mit jemandem und sich auszutauschen. Einen zu trinken oder zusammen vielleicht mit jemandem Fussi zu gucken. Also ein Kumpel.
Bei mir auf Platz 5, ich habe es gerade schon erzählt, eine standardmäßige Zahnbürste und Zahnpasta und ein bisschen Zahnseide zur Zahnpflege. Du kannst wirklich alles, es gibt Amenity-Kits, heißt es Amenity oder nee, wie heißt es? Amenity? Nee. Amenity ist, glaube ich, Seku.
Emergency?
Oder Emergency, nee. Amenity? Society-Kit. I don't
Society
know.
Kit, genau.
Amenity,
Eine Subkulturtasche, oder? Eine Subkulturtasche.
Genau, eine Subkulturtasche, mit der man die Zähne sauber machen kann. Nee, ja. Einfach, dass man standardmäßig immer eine Zahnbürste und so ein kleines Mini-Pröbchen Zahnpasta dabei hat, dass man sich wenigstens die Zähne putzen kann, weil ich verreise oft mit Handgepäck an, oder wenn ich im Flughafen bin, habe ich keinen Bock mehr, meine Zahnbürste mit dem Zahnpasta mitzunehmen oder Zahnpasta mitzunehmen, weil ich diese blöde Tütennummer am Flughafen an der Kontrolle hasse wie die Pest. Ich will nicht irgendwie meine beiden Elmex und Aronal Dosen da rausholen, um sinnlos in irgendeine Plastiktüte zu tun, um zu beweisen, dass da kein Sprengstoff drin ist. Das macht absolut keinen Sinn. Ich halte diese Maßnahme am Flughafen für so eine Schikane, dass ich das versuche, so oft zu vermeiden, wie es geht und deswegen nie Zahnpasta mit habe zum Beispiel, die man ja dann immer aufgeben muss oder man muss den Koffer aufgeben dafür. Und deswegen würde ich mir wünschen, oder in meinem Hotel gäbe es immer Zahnpasta umsonst. Satt. Riesenspender. Geil. Neben dem Spender mit der warmen Mayonnaise ist ein Zahnpastaspender.
Finde ich aber wirklich auch super. Zahnpasta muss dabei sein und eine Zahnbürste. Das ist auch nicht allzu schwer, dass das mal da ist, ohne dass man immer nach unserer Rezeption daggeln muss, um zu fragen. Ich finde, das gehört sich so. Ich weiß nicht, warum das nicht so ist in den meisten Hotels. In gar keinem Hotel eigentlich. Auf Platz 4 ist bei mir wirklich die Olli Schulz Subkulturtasche, die individuell zusammengestellt ist einmal die Woche. Mit einem Film, einem Buch, einer CD und vielleicht noch irgendwas anderem, was ich selber zusammengestellt habe, was ich für gerade gut finde und was man so... Also so eine kleine Überraschungstüte ist allerdings nicht zur Mitnahme gestattet, ist ein kleiner Sprengsatz dran. Wenn man die Behausung verlässt, sprengt sich die Tasche selber in die Luft und man verliert einen Bein, einen Arm oder ähnliches. Deswegen muss es da bleiben. Aber eine Subkulturtasche, vielleicht noch mit ein, zwei Tipps, vielleicht noch mit ein, zwei frivolen Internetlinks für den einsamen Herrn oder die einsame Frau und ähnlichen. Alles, was ich
porno.de.
Genau, irgendwas, was von dem ich denke, das sollte man sich jetzt gerade mal zu Gemüte führen. Und das ist in so einer Tüte und deswegen gehen auch viele in mein Hotel und denken, geil, mal gucken, was er diese Woche in der Subkulturtasche hat.
Bei mir auf Platz 4 ist wieder was aus dem Badbereich. Sie kennen das Problem, meine Damen und Herren, so fangen immer gute Sachen an. So fangen auch Teleshopping-Sendungen an. Sie kennen das Problem. Sie kommen in ein Hotel, möchten sich nach einer langen, anstrengenden Reise erstmal die schmuddeligen Griffel waschen, machen das in ihrem Hotelwaschbecken, dann haben sie nasse Hände und dann sehen sie, fuck, da ist ja gar keine Flüssigseife, sondern nur so ein Stück Seife. Das ist aber eingepackt in Plastik. Jetzt haben sie aber nasse Hände und kriegen das Plastikding ganz schwer auf, weil sie auch, weil das einfach immer so glitschig ist. Und dafür gibt es jetzt neu den Seife Seifenöffner, so eine Art Brieföffner, nur halt für die Seife, die neben dem Hotelwaschbecken liegt, damit man die auspackt, ohne dass sie einmal aus der Hand glitscht. Einfach, wo man dann so reingehen kann, wie mit so einem Brieföffner und so ein ganz kleines Metallstäbchen, dass man die Seife öffnen kann, ohne dass man da so viel rumfummeln muss oder die Zähne zum Einsatz bringen muss. Einfach als, damit es bequemer und praktischer ist.
Sehr gut, kann ich auch gut nachvollziehen. Auf Platz 3 bei mir ist einfach Eis. Auf jedem Gang gibt's eine große Eismaschine. Ja, ich weiß, das sind amerikanische Verhältnisse, aber habe ich schon mal gesagt, also ich bin gegen, also diese, also dass wir unterdrücken den Eiswürfel und Crush-Eis so sehr. Ich weiß nicht, was das Problem ist, wenn es in jedem Gang nicht einfach Crush-Eis geben würde. Das würde einem so glücklich machen. Kinder mögen Eis gerne. Für so Magersüchtige, die lutschen gerne mal auf dem Eiswürfel rum und ich trinke einfach gerne meine Cola mit Eis. Und es ist auch nicht so schwer, dass man so ein Portier, wenn du nämlich unten fragst, kann ich mal so einen Kübel Eis haben, dann merkst du schon, wie genervt die davon sind eigentlich auch. Du denkst ja auch immer, du hast was Falsches gemacht, wenn du danach fragst. Ich finde einfach Eis, da muss man nicht anrufen, da gehst du kurz auf den Gang. Ist außerdem übrigens geil, auf den Gang vom Hotel mal zu gehen. Ja? Ja. Und da einfach zum Eis zu gehen. Und deswegen ist bei mir 3 einfach der Eisspender auf jeder Etage. Und zwar satt Eis. Ja. Und zwar in verschiedenen Formen. Es gibt die Eislinse, die Eiskugel, den Eiswürfel und Crush-Eis.
Crush-Eis. Ja. Völlig richtig. Bei mir auf Platz 3 ist auch was, was mit Kühlung zu tun hat, ein Minibar-Kühlschrank, in dem nur ganz wenig Sachen, Minibar-Sachen dran sind, aber so ein Gemüsefach, was man selber einräumen kann, da kann man noch einen 6er-Träger Bier reinstellen, ohne dass man diese ganzen scheiß Minibar-Sachen rausräumen muss. Übrigens, das Allerschlimmste, was ich in meinem Hotel erlebt habe, eine automatisierte Minibar. Wenn du da irgendwas bewegt hast, dann ging sofort unter einer Rezeption so ein Lichtlein an und dann kam einer hoch und wollte das nachfüllen. Da hätte ich jedes Mal fast eine Kopfnuss verteilt. Diese Paranoia ist mir völlig schleierhaft und wie sich diese Minibar-Kultur überhaupt noch in deutschen Hotels hält, zusammen übrigens mit, Internet kostet bei uns 25 Euro für einen Tag, ist mir auch völlig schleierhaft. Plus, mein Platz 2, darf ich den kurz vorziehen?
Ja, klar.
Vernünftiger Kaffee am Frühstücksbuffet. Wieso gibt es immer nur diesen Plörren Automaten-Raststätten-Kaffee?
Na, es gibt Cappuccino, der kostet aber extra.
Nein, selbst wenn du Cappuccino hast, ist das so ein Ding, wo du oben diese zwei Pissdinger von der Kaffeemaschine drin siehst. Wenn du schon für ein Cappuccino 7 Euro bezahlst in irgendeinem Hotel mit 3, 4 oder 4 oder 5 Sternen, weil du im Urlaub bist, dann möchte ich auch einen vernünftigen Cappuccino haben mit so einer echten Cappuccino-Maschine, wie
aber
das überall
dann
möglich ist.
Da einen, ja, aber dann müsstest du da einen einstellen, der die ganze Zeit Milchschaum macht. Alleine.
Das ist doch scheißegal.
Ja, aber das machen die meisten.
Du könntest den Leuten ein Licht und ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn die mal in einem Hotel einen vernünftigen Cappuccino bekommen. Ich behaupte, es gibt wenig Hotels in Deutschland mit einer vernünftigen Kaffeemaschine und wenn, dann sind das nur Hotels, die familiengeführt sind und nicht irgendwelche Ketten. Ich glaube, es gibt kein einziges Kettenhotel in Deutschland, wo es beim Frühstück einen richtigen...
Bin ich ganz deiner Meinung. Sehe ich ganz genau. Die teuersten 5-Sterne-Hotels, in denen ich glücklicherweise auch aus beruflichen Gründen, weil ich nicht immer in 5-Sterne-Hotels irgendwie residiere, aber in denen ich war, da war der Kaffee scheiße. Echt, es ist immer so.
Ist echt scheiße.
Ja, es ist immer der Maschinenkaffee. Es hat keine Besonderheit und so. Ich finde sowieso generell, das hat alles nachgelassen. Das klingt jetzt so, man sollte dankbar sein für alles, was man kriegt. Ich weiß, aber ich finde, in so einem Buffet gibt's mehr als noch so einen Schnittkäse, der meistens da ist. So ein Schnittkäse. Oder der Käse wird so vernachlässigt. Dann ist da so ein Holzbrett und ein Messer. Und da haben so 30 Leute rumgepult an so 4 Käsestücken. Und die Brocken liegen dann noch so drum. Das soll dann so irgendwie so hier, unser Käsebereich. Nehmen Sie das Messer und schneiden Sie das so ab. Das ist Schrott. Das mag ich nicht. Ich finde ein bisschen Liebe zum Aufschnitt. Die Minibar komplett rausreißen und einen amtlichen Kühlschrank reinbauen und der ist richtig
gut
gefüllt.
Hab ich auch gerade gesagt.
Und zwar, ja, genau. Ach so, du hast auch einen Kühlschrank gesagt da rein, richtig?
Ja, dafür? Ja. Minibar raus und einen Kühlschrank rein mit einem Gemüsefach, wo man eben beim Edeka einkaufen gehen kann oder beim Rewe und sich schön
ja,
mit 3 Plastiktüten
an der Bei mir ist, ja. Bei mir ist aber auf alle Fälle auch eine Menge Alkohol da drin. Und zwar alles Mögliche. Dann nicht nur irgendwie wieder dieser blöde, wer trinkt denn eigentlich Johnny Walker noch? Wer will denn eigentlich Johnny Walker trinken? Oder ein Jim Beam? Das trinkst du in so einer Dose an der Tanke vielleicht, wenn du wirklich völlig verzweifelt bist. Aber ansonsten gibt es da einfach mal exklusive, gute Sachen. Und ist ja, das ist auf alle Fälle bei mir auch. Und dann sage ich dir gleich meinen Platz 1 jetzt, weil ich so geil drauf bin.
Ja, los, komm.
Wenn wir Platz, ja, bei mir gibt es auf alle Fälle 24 Stunden Essen satt. Bei mir gibt es unten ein Restaurant, wo du immer dich reinsetzen kannst. Und da ist immer ein Koch und der häckselt dir immer was Geiles. Wirklich. Und nicht nur irgendwie die drei Mikrowellen oder so. Und ab 23 Uhr, das mag ich auch. Ich war in einem berühmten Fünf-Sterne-Hotel, in dem wir beide auch schon waren. Und ab 23 Uhr hat er die Minibar zu, als wenn da nur Rentner sind. Und dann willst du noch einen Cocktail aufs Zimmer. Nee, wir haben schon geschlossen. Das ist fast überall so. Ey, ich schwöre dir, ich habe zwei Typen da und die haben beide noch zwei Arme auf den Rücken geschraubt bekommen. Und der eine, der shakt die ganze Nacht Cocktails und der andere, der brät ja ein amtliches Lapskaus in der Pfanne warm vom Vortag, was schmeckt nämlich dann noch besser, und macht Essen. Also es gibt auf alle, ich werde zwei Leute einstellen, die abends auf alle Fälle dafür sorgen, dass es immer Drinks gibt und immer Essen. Weil du bist auch im Hotel, weil du diesen Service mal haben willst, dass du ab nicht nur die alte aufgewärmte Gulaschsuppe haben willst, sondern manchmal kommst du um drei nach Hause und dann häckselt der dir noch einen ordentlichen Grünspan auf den Teller. Grünkohl, Grünspan.
Also schöner Grünspan. Von der Wand kratzen.
Grünspan ist der Club. Ich habe mit dem Taxifahrer über das Grünspan geredet, nämlich hier in Hamburg, über den Club, in dem ich mal als DJ gearbeitet habe.
Das ist Grünspan nicht auch ein Schimmelpilz? Also ich kenne den Club auch, aber ist Grünspan nicht einfach auch ein Schimmelpilz? Ja, das ist ein Schimmelpilz. Grünspan entfernen.
Ja?
Grünspan, hier, guck mal. Das ist das, so Grünspan entfernen. So klappt's. Ja, ach nee, das ist dieses moosige Zeug, was bei Verwitterung sich quasi an Wänden draußen festsetzt. Nicht Schimmel, sondern so eine Art Moos, was man wegkärchern muss.
Ja, und ich habe eine, pass auf, ich habe eine Hotellobby, ganz kurz, ich habe eine Hotellobby.
Johannes B. Kärcher.
Da hast du 24 Stunden, kannst du da reingehen und kannst auch, wenn du nicht der Gast bist, kannst du auf alle Fälle was essen. Was ich immer wieder vermisse in Hamburg, außer Erikas Eck, gibt's kaum einen Laden, wo du nachts mehr essen kannst. Früher gab's hier gestern und heute, das war beim Valentinskamp um die Ecke, so ein Laden, da hast du die ganze Nacht, der hat einem immer aufgehabt, 24 Stunden, der hat dir das beste Bauernomelett der Stadt gebraten und auch hier so Bauernfrühstück und so eine Sachen. Und Bauernomelett, Bauernfrühstück und Bauernsteak.
Das sind diese, das gibt's in Bremen auch im Holzhafen, diese alten Nuttenkneipen oder die letzte Kneipe vor Afrika, diese wirklich rustikale Hausmannskost, wo so eine schwere Kettenraucherin in der Küche steht, die aber die besten Kuroladen der Stadt macht. Und im Holzhafen,
ja, direkt der alten, das macht mich so traurig in Hamburg. Conny Littmann hat die halbe Reeperbahn aufgekauft und da kommt ein Musical und ein Eventcenter, was noch lustiger ist. Aber keine alte Hafennutte brät dir nachts noch mal eine Frikadelle. Das ist wirklich doch, das ist doch das, was auch Leute cool finden. Und nicht nur cool, weil es irgendwie so Hipster, die mal cool in so einen Assi-Laden gehen wollen, weil ich mach das ohne ironische Verachtung oder, ja, guck mal, da musst du rein, da ist voll die Zeit stehen geblieben. Egal. Das Essen soll schmecken, es soll gemütlich sein und du sollst auch nachts irgendwie, weil es genug Menschen gibt, die nachts einfach nicht schlafen oder noch irgendwie arbeiten müssen. Gesellschaftlich Verpflichtungen haben oder was auch immer machen, dass die auch abends einfach sich noch was essen gehen. Dass
wo soll man sonst seine Selbstgespräche führen? Genau.
Ja.
Meine Nummer eins meine Nummer eins bei den großen fünf der Sachen, die wir in einem eigenen Hotel verbessern würden, ist eine Sache, die wirklich immer unzulänglich ist. Und zwar in eigentlich allen Hotels, egal, ich habe alles gesehen, von einem Stern bis fünf Sterne auf der ganzen Welt, eigentlich ganz Europa, auf der ganzen Welt, in ganz Deutschland. Es ist der Wannenduschbereich. Und da muss wirklich mal ein komplettes Makeover ran. Erstmal diese Duschvorhänge, die immer am Körper kleben und nie an der Wanne. So Klassiker. Man weiß nie, wie die Armatur funktioniert. Hat, glaube ich, Max Gold schon fünf Texte drüber geschrieben. Die Badewanne, wenn man sie benutzen möchte, sollte man nicht tun. Es hängen immer alte Fußnägel drin. Sie ist immer zu niedrig. Es ist immer, man weiß immer nicht, wo man drücken muss, damit das Wasser wo rauskommt. Dann plört ein. Das Schlimmste ist, so ein alter, abgeribbelter Plastikschlauch, der da dran hängt. Oben pieselt da nur so ein bisschen Wasser raus. Sparkig
schon.
Du musst dich so krümmen, weil du es für große Menschen übrigens auch, alle Leute über 1,85 kennen das, die kommen in so eine Dusche und da siehst du, okay, da hat irgendeiner das Ding, diese Duschstange angeschraubt, der 1,30 groß war offenbar. Das hört dann quasi, wenn ich die Brause auf die höchste Stufe einstelle, ganz weit nach oben, dann ist es ungefähr so auf meiner Brusthöhe. Und dann bückst du dich da runter, um irgendwie das Shampoo aus den Haaren zu bekommen und bist schon erniedrigt, der Tag beginnt schon mit körperlicher Erniedrigung, erniedrigt werden durch sanitäre Einrichtungen. Und das muss nun wirklich nicht sein. Wir buckeln vor unserem Chef, wir buckeln vor unserem Sender, wir buckeln vor Spotify, aber ich lasse mich nicht von der Dusche und von der Badewanne in dem Hotel, wo ich als Steuerzahler Geld bezahle, lasse ich mich nicht von erniedrigen. Ja. Und das muss gemacht werden. Und ich will auch nicht so eine komische Bumsdusche haben, wo die überhaupt diese Badezimmer, wo die Frau im Bett liegt und dem Mann beim Scheißen zugucken kann oder so. Will ich
das
alles
nicht
haben.
Das ist das Schlimmste. Mit glasigen, pass auf, vom Schlafzimmer, das Klo ist nicht direkt neben dem Schlafzimmer. Du kannst nicht, pass auf, du gehst nachts, deine Freundin Frau, geliebte, gerade kennengelernte Person liegt im Bett und du bist nur durch die Tür getreten und scheißt daneben. Das geht nicht. Das ist No-Go. Wirklich, das wird geändert. Das sage ich dir auch. In meinem Hotel gibt's das nicht. Das ist nicht so. Und am besten noch mit so einer Glas. Guck mal, wie erotisch ich dusche. Weißt du was? Wenn ich mit jemandem duschen will, dann stelle ich mich dazu. Aber ich will ihm nicht zugucken beim Duschen, weil es könnte ja auch jemand sein, der mich gerade besucht, ein Kumpel oder so. Den will ich auch nicht beim Duschen zusehen, wie er sich die Eier einseift. Und das ist nämlich das große Problem, dass man sich so
diese, das läuft allem, falsch diese, in Deutschland. Das
ja, läuft diese falsch Art in Hotels, diese Art ja. Hotels. Ja, wir haben individuell eingerichtete Zimmer. Sie gehen jetzt ins Spartakus-Zimmer. Da weiß ich genau, was mich erwartet. Aber das ist jetzt nicht das, was ich irgendwie. Ich brauche keine Römer an der Wand und ich brauche auch nicht irgendwie, ich brauche keine Bilder und ich brauche auch keine Sinnsprüche und ich mag auch keine Cappuccino oder so gesprühte an der Wand oder irgend so ein Mist. Ich möchte einfach ein nettes Zimmer haben mit einer kleinen Stele, mit einem Sofa, mit einem Fernseher.
Ich weiß, das Wort Cappuccino an die Wand, ich weiß genau, was du meinst. Da, wirklich unmotiviert über, das sind die gleichen Leute, die bei Kinderkleidung. Die
das ist jetzt gemein, aber Summer, das ist oft im Osten so. Im Snow, Osten ist oft immer so,
Summer,
im Snow, Osten war Magic ich öfter mal im Hotel. Genau.
Magic Snow in the Fun. Cappuccino. Sie kriegen heute die Cappuccino Suite. Warum heißt die Cappuccino Suite? Ja, mein Mann hat mit Tupftechnik Cappuccino an die Wand geschrieben. Auch so.
Ja, genau. Oh Gott, das ist
ja, ja, oder das Toskana-Zimmer, wo sich dann die Chefin des Hotels wirklich mit so einer Tupftechnik versucht hat, was sie in schöner Wohn gelesen hat. Aber es sieht aber alles ein bisschen wie an die Wand geschissen aus.
Aber auch diese Zimmer, diese kalten Art-Dekor-Zimmer mit so einem weißen Ikea-Schrank, der dann aber irgendwie ein bisschen anders aussieht und dadurch modern sein soll und so. Diese, wo Raumtrenner sind und so. Dieses fürchterliche Hotel, alles in einem Zimmer, weil hier in Hamburg, ich sag den Namen nicht, ich will niemanden deklassieren, aber in der Simon-Fodrich-Straße, wo du auf alle Fälle reinkommst und dann ist alles in einem Raum. Ich glaube sogar das Scheißhaus. Und dann ist das Bett da auch in dem Raum drin und du hast nichts ist getrennt, sondern es ist so, und das Bett ist in der Mitte und du kannst nur schlafen, Fernsehen gucken und dich sonst nicht bewegen da drin. Aber das ist irgendwie kultig, weil das Bett in der Mitte ist. Und alle sehen wichtig aus, wie da drin essen. Das ist überteuert und auch nicht geil. Okay, sorry.
Weißt du, das ist wie so eine, wenn man diese Hotels in Menschen verwandeln würde. Also quasi wie bei Die Schöne und das Biest, nur andersrum. Also wo Menschen in irgendwelche.
Dann wäre das Hotel ein Wichser, wenn er sie mal vorträgt. Das wäre ein Arschloch.
Genau. Wenn das wäre so ein Typ, der irgendwie so ein Man-Bun hat und so einen Gepflegten, der nur zu diesen komischen neuen Barbershops geht, wo nur Typen abhängen, die alle so eine Rockabilly-Tolle haben, wo du irgendwie 7 Stunden lang brauchst, für 800 € da so ein Bart frisiert bekommst, der 2 Tage später eh wieder scheiße aussieht. Irgendwelche Typen mit Bartöl in der Fresse und irgendwelchen Man-Buns. Und das sind diese Hotels. Und du unterhältst dich dann mit denen, im Barbershop, und du unterhältst dich mit den Leuten und du hast das Gefühl, der hätte ich jetzt auch einfach irgendeinen Bachelor-Erstjahrgang irgendwie an der Uni mir vorknöpfen können, irgendjemand rauspicken. Das Gespräch wäre genauso deep gewesen oder irgendeine 17-jährige Gymnasiastin oder sowas. Es ist alles immer so Schein. Weißt, du bist dann in solchen geilen Design-Hotels, aber trotzdem, wenn du in so einem Doppelbett bist, was ist das? Oh, ist schon zu Ende.
Ich weiß.
Ja. Ja, wenn du in so einem Doppelbett bist, dann rutschen die trotzdem auseinander, weißt du? Es gibt nichts Schlimmeres als so 2 zusammengeschobene Einzelbetten, was einem als Doppelbett verkauft wird. Und morgens wachst du dann auf mit deiner Frau oder auf Hochzeitsreise oder sowas und beide liegen auf einmal 4 Meter voneinander entfernt, weil sie sich nachts im Schlaf voneinander weggeschoben haben. Oder einer rutscht in so eine Ritze, wo man noch so ein altes Kondom von einem Vertreter vom Vortag findet. Oder du rutscht
in die Ritze rein, genau. Ja. Das ist auch, warum ist das nicht so? Oder kann man diese beiden Betten, die immer auseinanderrutschen, nicht wenigstens mit einer kleinen Plastikklammer fixieren für die beiden, wenn die das nicht trennen wollen? Ist doch
immer
auch nicht
Tacker
so
mit dabei,
schwer.
Bett-Tacker. Und ich würde, wenn ich nur, auf Überplatz 1 noch übrigens, wenn ich ein Hotel gründen würde, nach jedem Gast wird die Fernbedienung weggeschmissen.
Ja. Vom Fernseher. Ja. Und die Dusche ausgebaut.
Weil ich mir schon vorstelle, wie du in deinem Hotelzimmer, wie oft du heute zwischen Geschlechtszeit und Fernbedienung mit der Hand hin und her gewackelt bist, da sind auf jeden Fall viele kleine Ollis schon in den Tassen drin. Wirklich war, wenn du da am nächsten Tag irgendwie die Frau, die Boris Becker das Kuckuckskind untergeschoben hat, wenn die da mit der Fernbedienung mal unten rum beigeht, dann hast du wirklich
den kleinen Olli, meinst du, ne?
Ja, in 9 Monaten hast du aber immer so einen kleinen Olli. Und du kannst deine Kinder nicht leugnen, Olli, ich weiß das. Die sehen alle exakt aus wie du.
Naja, zum Glück nicht so ganz. Aber ich habe, was wollte ich sagen, noch einen kleinen Gedanken. Mein Hotel ist auch nicht in einem Hipsterviertel, sondern 20 Minuten außerhalb der Stadt. Man fährt auch hin, weil man ein kleines Erlebnis hat, weil man da gerne ist. Es ist ein bisschen im Grün gelegen, außerhalb von Hamburg. Vielleicht da so, wo Dieter Bohlen wohnt, Tödensen oder so die Ecke. Tödensen. Und
Man kommt mit öffentlichem Personennahverkehr da gar nicht hin. Man muss da aussteigen und noch 20 Minuten von der Endstation muss man noch laufen über Landstraße.
Ja, es wird aber trotzdem so schön sein, dass man da gerne hingeht. Und es wird auch ein Hotel sein, wo man dann trotzdem irgendwie was, also nicht zum Urlaub, sondern auch zum wenn man arbeiten muss, nur eine Nacht da sein will und so. Das wird ein Treffpunkt werden. Ich habe immer noch diese Sehnsucht danach, irgendwie eine eigene Lokalität zu machen, die alle anderen in den Schatten stellt. Aber andererseits denke ich mir, könnte das auch nicht klappen und das wäre dann ätzend. Wenn es dann, wenn du da Geld vielleicht ist es nochmal eine Sache, die ich im Alter machen werde. Tja, ich würde sagen, das war's mit Fest und Flauschig. Ne,
das war Fest und Flauschig, die Clickbait-Sendung. Bitte, liebe Journalisten, wenn Sie das jetzt durchgehört haben, ich hoffe, wir haben wieder viele Geschichten, die Sie eins zu eins so abschreiben und werbefinanziert auf Ihre Internetseite drucken können. Oder irgendwelche wirren Geschichten, die Sie uns in den Mund legen. Machen Sie das gerne. Sie kommen dafür in die Hölle. Und zur Not, also oder wenn Sie ganz viel Pech haben, sogar in die Journalismushölle vor Ihrem Tod. Und die Journalismushölle, das ja wohl klar heißt, online. Dann nie rauszukommen. Immer träumen vom Spiegel-Einzelbüro. Immer aber online doch nur sein, irgendwie für so einen Redaktionsverbund, wo du gleichzeitig für irgendwie Magdeburger Allgemeine und ein Blatt in Baden-Württemberg den gleichen Artikel schreibst über Jan und Olli, was die da Verrücktes gesagt haben. Das ist doch eigentlich die Hölle. Ist das nicht eigentlich die Hölle?
Ja. Die das absolute ist die Hölle. Wir beide, wir kommen in den Spotify-Himmel, Jan. Und da treffen wir alle. Nee, in den Spotify-Himmel. Da, und da ist dann, da sind dann alle Musiker, die nicht bei Spotify sind,
die Ärzte, Grönemeyer.
Die kommen in die Hölle.
Die kommen in die Hölle.
Das ist die Spotify-Hölle. Das ist der Spotify-Himmel sind alle Musiker, die bei Spotify ihre Musik veröffentlichen. Und die Spotify-Hölle, da musst du dich mit allen auseinandersetzen, die nicht da sind.
Sind ja viele, sind ja zum Glück nicht. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bleiben Sie aufrecht. Und vergessen Sie nie.
Gehen Sie immer Ihren Weg, bleiben Sie sich immer treu. Nächste Woche versprochen mit besserer Qualität von meiner
in
Seite.
In HD-Qualität so. Mit Olli Schulz, dann auch vielleicht nicht mehr im Hotel. Nicht, dass du eines Tages zu Udo Lindenberg abgleitest und mit so einem Hut anfängst im Hotel zu wohnen. Und zwar im Motel One. Olli hängt immer in der Lobby im Motel One, weil er dieses Lagerfeuer auf dem Flatscreen so geil findet. Da ist er weg. Tja, das war Fest und Flauschig für diese Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ich bin Pures Cola. Aus 100% natürlichen Zutaten. Cola-Nuss, Galgant, Kokablattextrakt. Das macht meinen Geschmack erfrischend anders und nicht so süß. Simply Cola. Das Cola von Red Bull. All natural, all Cola.
Holt euch 10-mal mehr von allem, was ihr liebt. Und erlebt 10-mal mehr die großen Augenblicke. 10 GB geschenkt. Der Gigaboost im Collier Smartphone Special, dem besten Prepaid-Tarif. Jetzt in der Mein Vodafone-App registrieren und mit 10-mal mehr Power lossurfen. Wechsel jetzt. Vodafone. Power to you.